Dieser Podcast wird präsentiert von N&P Informationssysteme aus Merane. N&P ist seit über 25 Jahren Partner der Eispiraten und des ETC. Das Familienunternehmen digitalisiert den Mittelstand für Kunden aus Industrie und Bauwesen. 200 Teammitglieder arbeiten als Berater und Softwareentwickler in spannenden Projekten zusammen. Bei N&P finden Sie nicht nur IT-Experten, sondern auch Konstrukteure, Produktionsplaner, Bauingenieure und Architekten, die ihr Fachwissen in die gemeinsamen Projekte einbringen. N&P wächst kontinuierlich und ist immer auf der Suche nach passenden Talenten. Neben Ausbildung, BA-Studium, Praktika und Abschlussarbeiten ist natürlich auch der Direkteinstieg möglich. Gerne in Merane, Dresden oder an einem unserer insgesamt 7 Standorte. Weitere Infos findet ihr unter www.nupis.de/karriere.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Podcast-Zeit. Ein guter Monat ist vergangen, seitdem wir die letzte Podcast-Folge aufgenommen haben. Es ist, ja, viel passiert. Es war für die Eispiraten nicht zwingend ein guter Monat. Ich habe meinen Podcast-Gast, den ich erstmal begrüßen will, denn Nomi ist auch wieder da. Grüß dich, Nomi.
Hallo, hallo an alle Zuhörer. Schön, wieder da zu sein.
Genau. Die Technik macht es möglich, denn wir haben beide die Kids. Das heißt, wir sind zwar Luftlinie nur circa einen Kilometer entfernt oder zwei, aber trotzdem sitzen wir beide mit FaceTime da, schauen uns an, aber jeder in seiner eigenen Hütte.
Ja, auch nicht verkehrt. Hätten wir natürlich gerne auch die vergangenen Wochen gemacht. Das war keine Verdrängungstaktik von uns. Wir reden ja auch gerne über schlechte Sachen. Also für uns war es teilweise eine Verdrängung. Aber nicht, was jetzt Podcast-Folgen angeht, sondern ja, du hast dir ja eine tolle Arbeit ausgesucht, die dich gefühlt 24 Stunden, 7 Tage der Woche einbindet. Und wenn dann noch die männliche Vergesslichkeit dazukommt, dann fehlt halt auch mal das Aufnahmegerät, damit man das hätte machen können.
So sieht's aus, genau. Leider habe ich es vergessen mit auf Dienstreise zu nehmen und danach waren wir 2 Wochen im Urlaub und so sind dann jetzt gut 4 Wochen ins Land gegangen und ja, der letzte Podcast war am 23.11., beziehungsweise da kam er online,
Erste.
Das war der Freitag, genau, 23.1., genau, das habe ich gesagt, 11.,
ja? Ja.
Ne, 23.1., ja, das war das Spiel gegen Ravensburg an dem Freitag und seitdem haben wir 11 Spiele gespielt und wir haben es ja gerade eben schon angedeutet, irgendwie, ja, mehr schlecht als recht. Also, ich weiß ja, dass du zwischen den Weihnachtsfeiertagen ja auch auf dem Schiff unterwegs warst und da immer am nächsten Morgen geguckt hast, wie haben die Eispiraten gespielt. Ich habe teilweise die Spiele am Handy noch verfolgt, bis wir abgelegt sind. Wir waren ja noch eine Stunde Zeitverschiebung dazwischen. Das heißt, ich konnte immer so bis Mitte, zweites Drittel so ein bisschen schauen. Habe dann auch meistens Livestream geschaut. Und ja, bin dann eigentlich immer mit einem relativ guten Gefühl ins Bett, weil immer gefühlt das erste Drittel, die erste Hälfte von den Spielen lief immer ziemlich gut. Und ja, dann wachst du am nächsten Morgen auf und hast dann wieder, ja, kein Sieg mitgenommen, hast das wieder im letzten Drittel hergeschenkt. Das war ja so unser Problemdrittel jetzt die letzte Zeit. Und ja, so stehen jetzt nach den letzten 11 Spielen 6 Punkte. Und zwar der Sieg gegen Landshut jetzt am Sonntag und der Sieg in Weiden das 2-1. Jetzt Nomi, mein Fazit erzähle ich gleich. Wie blickst du auf die letzte Zeit zurück, in der wir keinen Podcast gemacht haben, auf die letzten 11 Spiele?
Ja, ich glaube, so wie es vielen am Ende ging, dass man teilweise ja gar nicht so richtig wusste, was man sagen sollte. Man war da einfach so ein bisschen schockiert, dass es halt wirklich so schwer gefallen ist, Spiele über die Zeit zu bringen, Punkte mitzunehmen, dass man am Ende das auch alles hergeschenkt hat und Punkte hat liegen lassen. Es waren so viele Spiele dabei, wo man wirklich gut reingekommen ist, das erste Drittel Druck gemacht hat, wo man auch in Führung gegangen ist, teilweise auch mit Führung ins letzte Drittel gegangen ist und dann ja, kam dieses berühmte Gegentor und dann ist da ein Kartenhaus zusammengefallen und man hat es halt hergeschenkt. Und ja, wir können am Ende froh sein, dass wir noch auf dem Platz 10 stehen, dass wir am Ende auch 4 Punkte Vorsprung haben. Klar, viele schreiben immer am Ende Danke an ja, XY-Verein, der gewonnen hat gegen die Vereine, die hinter uns sind. Aber am Ende zeigt es ja auch, sag ich mal, wie die anderen Vereine natürlich zu tun haben, dass bei denen auch nicht alles rosig ist. Freiburg ein bisschen so die Mannschaft, wo ich natürlich gedacht hätte, dass die einen Durchmarsch machen, aber schwächeln ja auch die letzten Spiele, was natürlich gut für uns ist. Und ja, irgendwie war es halt einfach immer so, dass man sagt, man war enttäuscht und hat aber gleichzeitig irgendwie die Hoffnung aufgebaut, dass am kommenden Spiel oder kommenden Wochenende das Ruder rumreißen zu können. Und ja, da gab es jetzt viele Enttäuschungen hintereinander. Aber man muss dann sagen, jetzt dann auch zum Glück mit dem Spiel gegen Landshut, ja, eine Trendwende will ich nicht sagen, aber man hat dann zumindest endlich mal wieder ein kompaktes Spiel über 60 Minuten von unserer Mannschaft gesehen. Und das wurde halt dann am Ende auch mit den 3 Punkten belohnt. Und ja, von daher bin ich sehr froh über den Tabellenplatz, den wir haben. Bin sehr froh über die 4 Punkte Vorsprung, die wir haben. Es hätte wesentlich schlimmer sein können. Und ja, bin aber natürlich genauso gespannt, wie jetzt dann die letzten beiden Wochenenden verlaufen werden.
Auf jeden Fall. Auf die werden wir auch ja, am Ende vom Podcast logischerweise noch drauf schauen. Ja, weil du das gerade so gesagt hast, ne? Man war halt irgendwie ein bisschen immer ja, enttäuscht und alles und das trifft es irgendwie ganz gut. Bei mir war es sogar teilweise so, und das fand ich eher schlimm, dass ich ja gar keine Wut irgendwo empfunden habe, ne? Weil sonst, wenn es enge Spiele sind, wenn du, da ärgerst du dich, da hast du, ja, da bist du viel, viel emotionaler irgendwie bei der Sache gewesen und mir waren ja teilweise die Niederlagen so, ja gut, haben wir halt wieder verloren, ja gut, das war so, da, weißt du, ich habe so eine, innerlich war mir das fast egal und ich weiß auch nicht, warum das so war, aber ich habe dann so zwischenzeitlich gedacht, ja gut, machen wir halt jetzt, wirtschaften wir uns schön zurück Richtung Playdowns und dann werden wir schon irgendwie gefühlt die Quittung kriegen. Ich hatte da wirklich so ein bisschen innerlich eher so schon ja abgeschlossen, dass der Weg jetzt nach unten geht und irgendwie ich so, das ist, ich uns wirklich spielerisch limitiert gesehen habe. Das, also mehr als Platz 10, müssen wir ganz ehrlich sagen, war jetzt in den letzten 11 Spielen halt einfach auch nicht drin. Beziehungsweise, wenn wir uns die Tabelle angucken von den letzten 11 Spielen, sind wir sogar Letzter. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist es halt auch einfach so, ich versuche es gerade nochmal hier die Tabelle zu finden, dann ja, gehören wir da halt auch einfach dann hin, ne? Wenn du dann halt die Spiele so gestaltest, dass du halt wirklich offensiv so harmlos bist und dass du hinten irgendwann 3, 4 Kirschen kriegen kannst, ja, das passiert halt einfach mal, aber dass du es dann teilweise auch so einfach herschenkst, ne? Gerade wenn ich das Spiel gegen Bittigheim sehe. Ich habe mich heute nochmal wirklich geknechtet und habe mir das Spiel bzw. die Highlights nochmal angeguckt. Also da waren ja Tore dabei, wo ich mir denke, ja, einfacher hätten wir es denen noch nicht machen können. Und da habe ich dann wirklich, habe ich so eine Lethargie in mir gespürt, wo ich mir gedacht habe, ja, oh komm, weißt du, ganz ehrlich, wenn wir uns solche Buden einschenken, dann haben wir auch das einfach nicht verdient, Pre-Playoffs zu spielen. So, und ja, weil du jetzt auch das Spiel am Sonntag angesprochen hast, ich freue mich natürlich über die Punkte, auch über den 0-Sieg, aber ich bin jetzt noch weit davon entfernt, ja, in Euphorie zu verfallen.
Ja, eine Euphorie ist in der Phase der Saison überhaupt nicht angebracht. Das wäre ja jetzt absolut falsch. Vor allem, wenn man weiß, dass am Ende auch Ravensburg jetzt der nächste Gegner ist. Ich glaube, dass einfach der Sieg zumindest der Mannschaft mental gut getan hat, dass man sich da so ein bisschen rausgekämpft hat. Landshut ist trotz allem keine Laufkundschaft, auch wenn die natürlich diese Saison straucheln. Die haben richtig gute Spieler in der Mannschaft, die Spiele entscheiden können. Und ja, weil halt saß so von der Gefühlslage her, ich glaube, es war halt so, wenn man eigentlich wusste, in Anführungsstrichen, man kann der Mannschaft nicht mal zwingend einen Vorwurf machen bei den Niederlagen, weil sie es ja die ganze Saison auch nicht zwingend anders gezeigt haben. Also wir schießen die ganze Saison nur 2 oder 3 Tore. Und das war so ein bisschen das, was ich halt auch ins Forum geschrieben habe, wo man eher so das Gefühl hat, dass eigentlich von offizieller Seite die Mannschaft so ein bisschen im Stich gelassen wird. Es kam immer wieder ein Ausfall hinzu von wichtigen Leistungsträgern, auch Corey Macken, der halt gefehlt hat, der natürlich versucht hat, schnellstmöglich zurück zu sein, aber da auch nicht gleich wieder in Form ist. Und ja, das war ja auch das, das hatte ich da auch reingeschrieben. In der Phase jetzt, wir haben 100-mal gesagt, es bedarf Spieler, die jetzt den nächsten Sprung machen und da muss man dann halt in die Bresche springen. So, und wenn man das aber 3-4 Mal sagt oder 3-4 Mal in so einer Situation ist, wo man das sagen muss und es passiert nicht, dann wird es beim 5. Mal halt auch nicht passieren, sondern dann weiß ich, ich bin jetzt in dem Kreis oder mit den Mitteln etwas beschränkt. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Wir haben ja auch zum Beispiel ein Brune, nehme ich jetzt mal als Beispiel ran, wo man erstmal denkt, ja, der müsste einen Sprung machen. Guckst du am Ende auf die Scoring-Werte, ist das seine punktbeste Saison, die er als Stürmer spielt. Ne? Klar hat man vielleicht mit ihm in einer noch anderen Rolle gerechnet und hat vielleicht gedacht, er kann dieser Reihe 1-Stürmer sein, der in Kassel einfach zu kurz kam. Aber unterm Strich, er spielt seine punktbeste Saison. Und ja, ich glaube, das ist dann halt einfach schwierig und deswegen ist es da auch sehr schwer, da auf einzelnen Spielern irgendwie rumzuhacken, weil meiner Meinung nach die Niederlagen oft einfach auch im gesamten Gefüge verschuldet waren. Also gerade so auch Weiß war es aber auch so ein typisches Spiel, wo man das hat hergeschenkt, aber das halt als Mannschaft. Und ja, von daher war es sehr komisch. Ich bin froh, dass jetzt mittlerweile Verstärkungen gekommen sind mit Kunikat und jetzt am Ende auch mit den 2 Schweizern. Ist jetzt sicherlich nicht die Verpflichtung, wo man sagt, wie Corey Macken, oh, der kommt jetzt aus der 1. Liga Österreich und schießt jetzt hier alles klar. Aber ich glaube, dass es am Ende vielleicht sogar von den Spielertypen, und Kunikat hat es ja sogar ein bisschen angedeutet im ersten Spiel, dass die auf alle Fälle auch reinpassen und auch zünden können. Und das Niveau gerade mit der Reihe um Streu und Kunikat deutlich angehoben haben, wo man gleich gemerkt hat, oh, mein Gott, das sieht nicht mal schlecht aus, die machen echt Zug zum Tor und da kommen viele gefährliche Situationen bei rum, mit Schmied noch an der Seite. Und das ist so ein bisschen das, worauf ich baue, will das jetzt nicht lobpreisen, aber ich bin gespannt, wie jetzt nach der Woche Training ja, die Jungs zurückkommen, wie sie das verdauen, denn am Sonntag steht ein ganz, ganz wichtiges Spiel an und da gilt es dann halt einfach abzuliefern.
Auf jeden Fall, also über die Neuzugänge spricht man nachher auch gleich noch, nur damit wir es nochmal komplett machen, also von den 11 Spielen, die wir gespielt haben, waren 7 Spiele dabei, die wir ohne Corey Macken bestritten haben oder bestreiten mussten, der ja die Rippenverletzung hatte. Und ja, sind wir natürlich froh, dass Corey wieder zurück ist. Macht auch den Anschein, dass er wirklich auch wieder fit ist. Also, weil manche Kollegen da im Forum rumgeschrieben haben, er wirkt irgendwie nicht fit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt am Sonntag mal im Stadion und Corey sah ja sehr agil auf dem Eis aus. Also der hat wieder vollen Einsatz gezeigt. Ja, lass uns mal auf die letzten 5 Spiele schauen. Da sieht die Tabelle ein bisschen besser aus. Da sind wir schon wieder 10. Und vor allem, wenn ich da so schaue, Platz 11 würde da belegt werden in den letzten 5 Spielen von Landshut, 12 Verweiden, 13 Freiburg und 14 Bad Nauheim. Da müssen wir noch dazu sagen, dass ja, irgendwie von den 3 Mannschaften, die da jetzt eigentlich auch ein bisschen an die Pre-Playoffs noch ranschnuppern wollen, halt auch nicht viel kommt und auch nicht viel kam. Und das uns eigentlich ein bisschen den Arsch gerettet hat. Also wie oft ich auch im Urlaub gesagt habe, naja, wenn wir heute wieder verlieren, dann sind wir dann endlich 11., dann haben wir das geschafft, was wir eigentlich nicht wollten. Und dann hat aber dann doch wieder Weiden oder Bad Nauheim oder auch Freiburg uns einen Bärendienst erwiesen, haben ihre Spieler auch verloren. Ich habe mir jetzt hier so ein bisschen aufgeschrieben, ist irgendwie so ein bisschen ein Schneckenrennen um die Pre-Playoffs, so gefühlt will anscheinend keiner den 10. Platz haben. Von daher würde ich sagen, nehmen wir den halt gerne.
Ja, da muss man ja sagen, bei allen Vereinen war es ja auch so am Ende, die haben alle Trainer getauscht, die haben Spielermaterial nachgeholt. Also da waren ja auch viele Initialzündungen da. Und das war ja auch so ein bisschen das, wo man am Ende sagt, ist komisch, dass es, also bei Freiburg gab es halt mal diesen kurzen Effekt, wo sie 3-4 Spiele hintereinander gewonnen haben, wo man dachte, okay, jetzt wird es für uns echt ganz dünn. Da hat sich ja jetzt so ein Ereelo verletzt, als Topscorer, der jetzt ausfällt.
Saison aus.
Hegmann ist auch aktuell noch angeschlagen, kann aber wahrscheinlich irgendwann jetzt noch in der Saison zurückkommen. Und also da läuft es trotz Wechsel und trotz Verpflichtungen nicht rund. Das muss am Ende nicht zwingend funktionieren. Und wenn wir vielleicht gerade so bei dem Thema sind oder anschneiden, man hat es ja jetzt auch gesehen, Kaufbeuren, die haben den Turnbull geholt. Ryan Olsen ist nach Bad Nauheim gegangen. Die haben auch natürlich eingeschlagen. Ne? Also wirklich fürs erste Wochenende absolut richtig gut performt. Da darf man gespannt sein, wie sich das vielleicht noch entwickelt. Aber es ist am Ende, wenn die ganze Mannschaft trotz allem nicht funktioniert, beziehungsweise es da noch in der ganzen Mannschaft Probleme gibt, gewinnt halt ein Spieler am Ende die Spiele auch nicht. So, und da muss man halt einfach gucken, dass wir jetzt mit unseren Spielern, die wir haben, und zum Glück werden es ja mehr und ich denke auch qualitativ einfach jetzt wieder ein bisschen besser aufgestellt, dass man da einfach versucht, immer das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen und vor allem für mich das Wichtigste, einfach in unser Spiel wieder zurückzukommen, hinten erstmal defensiv gut stehen, diese eklige Mannschaft sein, weil wir sind eins der Teams trotzdem noch, die mit wenigsten Gegentore haben, wo man da einfach schaut, dass man da seine Tugend hat. Und vorne, dann muss halt 2-3 Tore fallen und dann reicht das vielleicht auch mal wieder. Ja, aber wenn ich halt meine Versuche in Hurra-Eishockey mache und hinten arbeitet keiner zurück, dann endet es halt so wie in Bietigheim. Wo am Ende wir auch da standen und gesagt haben, naja, irgendwie so richtig scheiße spielen wir nicht, aber wir spielen auch nicht gut. Und jedes Mal, wenn du dachtest, jetzt haben sie uns das Genick gebrochen, bumm, schießen wir wieder 2 Tore und sind wieder dran. Du hast die Hoffnung gekriegt und dann hast du halt wieder Faust ins Gesicht und nee, zack, ist wieder ein Tor gefallen. Also es war ein ganz, ganz komisches Spiel irgendwie, was auch keinen Spaß gemacht hat, so wirklich zum Angucken, weil man sich einfach selber nur geärgert hat über die eigene Blödheit so ein bisschen. Und jetzt heißt es am Ende irgendwie nach vorne schauen, wir haben die beste Ausgangssituation und haben es vor allem selber in der Hand, weil wir halt noch 3-mal gegen die Gegner spielen, die hinter uns sind.
Auf jeden Fall, weil du gerade Turnbull angesprochen hast und auch den Olsen. Also bei Olsen muss man ganz ehrlich sagen, bei Bad Nauheim, ja, man weiß, er weiß, wo das Tor steht, ist natürlich aber auch ein schwieriger Charakter, ist gerne auch mal für eine unnötige Strafzeit da, gerne auch mal für eine Undiszipliniertheit. Da muss man wirklich gucken, wie verhält sich der Spieler, wenn die erste Euphorie, sage ich mal, verflogen ist, ne? Also in der Not frisst der Teufel fliegen. Also von daher hat sich da Bad Nauheim vielleicht auch ein bisschen, ja, in seines Pulverfassen die Kabine geholt. Da muss man hoffen, dass es für sie halt aufgeht. Ja, und bei Turnbull ist einfach die Geschichte, ich denke, da erzählen wir keine Geheimnisse, dass der auch den Eispiraten angeboten wurde, aber dann halt einfach für so ein utopisches Gehalt, was da aufgerufen wurde, wo du sagen musst, da sprengst du dir dein komplettes Teamgefüge, dein komplettes Gehaltsgefüge. Du kannst jetzt, keine Ahnung, du kannst einem Spieler jetzt nicht gefühlt ein Drittel Jahresgehalt zahlen von den Spielern, die sonst halt im Durchschnitt halt da sind und was die halt verdienen. Also das kannst du halt einfach nicht bringen. So, Kaufbeuren macht's. Okay, bitte. Er hat auch geliefert am ersten Wochenende in zwei Spielen 6 Punkte. Muss man gucken. Ich habe es gerade gesagt, ist die erste Euphorie. Wie passiert's oder was passiert jetzt am zweiten Wochenende?
Ja, ich glaube, er ist halt ein ganz wichtiger Faktor für die Kabine. Und den hätte ich bei uns nicht mal zwingend so gesehen. Ich glaube, einfach in Kaufbeuren ist eher das perfekte Puzzlestück, weil die haben an sich eine bestehende Mannschaft. Da sind so gut wie alle Spieler auch da. Die haben die Jugendspieler aus München, die auch richtig guten Job machen. Und er ist, glaube ich, so ein Leader-Typ, der da jetzt das Ruder nehmen kann und der die ja auch so ein bisschen anführt und da vielleicht ein Baustein sein kann, um die Kabine am Ende auch ja voranzubringen und da auch ein neues Gefühl reinzukommen. Ob das bei uns in dem Sinne funktioniert hätte, ich weiß es nicht, weil ich glaube, wir haben trotz allem starke Charaktere schon in der Kabine und ich sehe bei uns jetzt den mannschaftlichen Aspekt auch nicht so wirklich gestört. Es ist halt einfach, wenn man es aufs Blatt legt, liegt es bei uns halt wirklich in vielen Spielen dran, dass wir einfach keine Tore schießen. Das ist ein persönliches Ding bei jedem einzelnen Spieler. Über weite Strecken sehen aber unsere Spiele trotz allem gut aus und es gibt meiner Meinung nach eigentlich kaum ein Spiel, wo man nie die Chance auf Punkte hatte. Man hat die sich dann mit der laufenden Spielzeit verbaut, diese Chance. Aber es war jetzt nie so, wo du sagst, okay, du konntest gefühlt, gut, Regensburg, klammern wir mal aus, das war sehr deutlich. Mhm. Aber ansonsten war es jetzt nicht so, wo du sagst, du musst nach 10 Minuten den Bildschirm ausmachen, weil man konnte sich nicht angucken. Ja, was immer andersrum, wir haben gedrückt, irgendwie 14 Torschüsse im ersten Drittel, 0 Tore. Mhm. So, und ich glaube, das war halt auch für unsere Spieler dann einfach mal so diese innere Unruhe, dass die das halt auch wissen, sie haben da das Problem und dass sie dann sich selber den Druck auch gemacht haben. Also ich denke, er passt perfekt nach Kaufbeuren. Ob er am Ende uns geholfen hätte, ist fraglich. Aber gut, wir haben jetzt die Spieler geholt, wo wir denken, die können das leisten. Und ich muss sagen, bei Kuhnekka zum Beispiel war ich gar nicht so abgeneigt. Er hatte jetzt natürlich wenig Punkte gemacht in dieser Saison oder wenig Spiele vor allem. Aber seine Vita spricht trotz allem so ein bisschen für sich, wo ich auch sage, Mensch, warum nicht? Also der ist eigentlich so ein, ja, zweite, dritte Reihe Stürmer, wo ich sage, der kann auf jeden Fall uns auch weiterhelfen. Und wenn du das Tor gesehen hast, was er geschossen hat in Bietigheim, das war ja kein Zufallsprodukt, sondern wie er den Punkt, ja, da halb hoch abfälscht, das war alles gewollt. Und also er weiß auch, wie es funktioniert. Und er hat ja mit dem ersten Spiel eigentlich auch einen Impact gehabt und ist auf dem Eis gleich aufgefallen. Ne? Also war auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich bin ganz gespannt, was die Jungen machen. Gerade aus Rissersee, der Spieler, der gekommen ist, dass er seine Chance nutzt in der DL2, bleibt ja auch nächstes Jahr da. Ja, darf genau, man gespannt sein.
Weil du es gerade eben angesprochen hast, Norman, ja, uns fehlt halt einfach wirklich die offensive Durchschlagskraft. Ne, ich habe mir jetzt mal von den letzten 11 Spielen unsere Scorerliste rausgesucht und da haben wir ganze 4 Spieler, die über 0,5 Punkte im Schnitt kommen. Und das ist halt einfach viel zu wenig. Also Corey Mackin, ja, okay, da hat er die letzten 5 Spiele wieder gespielt, 3 Punkte, musste erst wieder reinkommen. Ansonsten haben wir wirklich nur Ruck und McCormick, die aus 11 Spielen 8 Punkte haben. Danach kommt Tim McAuley, der aus 11 Spielen 6 Punkte mitgenommen hat. Zeigt ein bisschen einen Trend nach oben bei Tim, könnte ich mir, also ich denke auch, das sagst du ja auch die ganze Zeit, in der Reihe jetzt mit Ruck und Mackin, ich denke, da passt die Chemie so langsam, die Abstimmung wird immer besser zwischen den dreien, die würde ich jetzt auch eigentlich nicht mehr zerreißen, wenn ich ehrlich bin, die Reihe. Ja, dann hast du halt das Glück, dass Chevy momentan wieder seinen Scoring-Touch entdeckt mit 5 Punkten aus den letzten 11 Spielen. Naja, und dann, ja, hast du Streu mit auch 5 Punkten aus den letzten 11 Spielen. Ist ja wieder ein Beweis dafür, dass die Reihe jetzt auch mit Kunik hat und mit Schmid ein bisschen in Fahrt kommt, dass vor allem Sebastian jetzt auch im Powerplay ran darf, zweite Powerplay-Reihe mit Chevy zusammen, das erklärt die Punkte von beiden. Ja, und dann hast du noch Kreuzi mit 4 und dann wird's finster. Jeweils Ole, Thomas und Schmidt mit 2 Punkten und dann kommt Sigmund mit 1, Brude noch mit 2. Über Sigmund sprechen wir nachher gleich nochmal ausführlicher. Also da kommt, wie gesagt, vom ganzen Scoring-Touch ist das halt eigentlich zu wenig. Ne? Und das wird halt auch erklären, dass du halt in den 11 Spielen nur 22 Tore geschossen hast. Das sind im Schnitt 2 pro Spiel. Und damit, ja, holst du halt einfach nicht mehr wie 6 Punkte.
Ja, genau. Also es ist halt einfach in der Breite. Und das hat sich ja während der Saison ins Negative entwickelt. Wir sind jetzt das dritte Mal, glaube ich, wo wir da so diesen Punkteschnitt ranziehen. Ich glaube, als allererstes, wo wir drüber geredet haben, waren es mal 8 Spieler, dann waren es nur noch 6, jetzt sind es nur noch 4 Spieler mit diesem ja, 0,5 Wert. Und das ist dann halt, wo man halt sagt, okay, da sieht man ja, wo der Trend so ein bisschen hingegangen ist, dass einfach in der Breite das Scoring verloren gegangen ist. Natürlich hast du am Ende auch einen Ausfall gehabt mit Mirko Sacher, der ja auch regelmäßig gepunktet hat und einer war, der über 0,5 zum Beispiel hatte.
Dominik Walsh. Aber der hat in den letzten 11 Spielen ja schon gar keine Wolle mehr gespielt. Und Walsh ja auch nicht.
Ja, genau. Aber ich meine, das sind ja am Ende die Spieler natürlich, die du damals hattest, die diese Werte erfüllt haben, die jetzt aber halt auch fehlen. Ne? Und ja, von daher ist ja logisch, wenn mir solche Spieler wegfallen, muss ich halt gucken, wie kann ich es ausgleichen. Und ja, ob Philipp Kunekat da jetzt so einer ist, ich traue ihm auf jeden Fall zu, dass er 0,5 Punkte pro Spiel schafft. Aber es muss natürlich ein Ruck durch die restliche Mannschaft gehen. Also es bringt ja nichts, wenn nur einer versucht, das irgendwie zu wippen, sondern dann muss der Rest auch mitziehen. Und ja, da muss man einfach schauen, dass man kaltschnäuzig bleibt. Ich glaube, bei Ruck und McCormick können wir uns nur bedanken, dass die so die Fahne hochhalten. Also bei Dylan Ruck, man muss mal überlegen, trotz allem auch eher angeschlagen gewesen. Ist jetzt auch nicht zwingend der Jüngste, auch nicht der Älteste. Aber was er abliefert, wo wir auch noch überlegt haben, naja, mal gucken, ob er die DL2 kann. Also vor dem musst du eigentlich einen Hut ziehen, was er diese Saison
ich wollte es gerade sagen,
leistet.
Mehr als ein Punkt pro Spiel immer noch. Also Dylan macht diesen Step von der Oberliga wieder zurück in die DL2. Ja, anstandslos. Also das ist ja, also du merkst kein, der hat sofort funktioniert. Und das zeigt eigentlich schon, was Dylan Ruck halt auch für eine Klasse hat. Also,
und für einen Charakter, weil ich weiß nicht, ich hatte immer so irgendwie ein bisschen so, weil wir ja auch überlegt haben, naja, da ist der von der DL2 nach Hannover, Geld und alles. Und du hattest aber selbst bei dieser Niederlagenserie nie das Gefühl, dass der irgendwie sich hängen lässt. Der hat immer alles versucht, immer auch in 1-gegen-1 Situationen gegangen. Sag ich mal, war da immer noch mit der aktivste und bemühteste Spieler, wo ich sage, das zeugt einfach dann auch ein bisschen von Charakter, dass man sich da trotzdem so aufopfert. Und ja, von meiner Meinung nach auf jeden Fall einer der Spieler der Saison bisher. Und das ist jetzt, der Baustein, wo wir aufbauen müssen, dass am Ende die erste Reihe auch mit McAuley dann funktioniert und dass die uns am Ende jetzt natürlich ein bisschen pushen und ziehen und dass dieses Zusammenspiel Spiel für Spiel besser wird.
Aber du siehst halt auch einfach, gerade jetzt schon über die ganze Saison hin, dass du halt einfach in der Liga, deine Kontingentspieler müssen halt einfach sitzen. Also wenn ich jetzt wirklich schaue, welche Teams stehen oben, dann sind das die Krefeld, jetzt Bittigheim momentan ist auch auf dem aufsteigenden Ast, Ravensburg, das sind die Mannschaften, wo wirklich die Kontingentspieler halt auch funktionieren. So, und wir haben halt einfach, müssen wir wirklich dazu sagen, ja, Siggi im Sommer verlängert, keine Ahnung, was uns da geritten hat. Vielleicht hat er noch einen Vertrag gehabt, aber der hat mir schon letztes Jahr nicht mehr gefallen. Der ist ein Schatten seiner selbst. Dann hast du den Trepanier nachverpflichtet. Da hast du halt mal schön komplett neben das Klavier gegriffen. Also das ist ja ein kompletter Griff ins Klo. Und da war ein Totalausfall. Und dann kannst du halt einfach solche Ausfälle im Sturm wie mit Vinny Saponari und Tim Lutz halt einfach nicht auffangen, wenn halt deine offensiven Kontingentspieler halt einfach nicht zünden. So, das hast du einen Tim McAuley, der teilweise zwischen Genie ist und dann aber auch wieder komplett abtaucht manchmal. Der reibt sich auf, der ist bemüht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das kann ich von dem deutschen Spieler erwarten, dass der bemüht ist. Von dem Kontingentspieler erwarte ich, dass der den geilen Pass spielt und das Ding halt einfach unters Dach klingt. Ansonsten kann ich mir da auch einen deutschen Schmied hinstellen. Ich habe es ja schon mal gesagt. Meiner Meinung nach, wenn wir die Möglichkeiten hätten, würde bei mir Siggi mit seiner Spielweise, der sich provozieren lässt, ja, der kriegt immer auf den Sack, aber der hat sich danach halt auch nicht im Griff. Also der ist der Einzige, der in den 10 Spielen 10 Strafminuten hat. Ansonsten haben alle anderen maximal 2. Ansonsten noch, Johannes Schmid hat noch 6. Aber ansonsten, und von dem Siggi erwarte ich eigentlich nicht, dass der wie gegen Bittigheim, wenn es 5-4 steht, dumme Strafen zieht, 3-4 Minuten vor Schluss. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte bei mir eigentlich schon längst Konsequenzen gehabt, aber du hast halt einfach nicht die Möglichkeit, so einen Spieler halt einfach mal draußen zu lassen. Also, wie gesagt, von dem bin ich halt da wirklich komplett enttäuscht, Trepanier genauso. Bei Tim McAuley bin ich noch immer hin und her gerissen. Vielleicht brauche ich auch wirklich nur die perfekten Nebenleute, weil ich schon oft Spiele von Tim gesehen habe, wo er wirklich ein geiles Play macht, spielt den perfekten letzten Pass und dann scheitert es halt einfach dann am kaltschnäuzigen Torabschluss. Also in einer anderen Mannschaft hätte wahrscheinlich Tim McAuley schon 15 Assists mehr und da würde das auf dem Papier schon ganz anders aussehen. Dann hast du dann fast dein Punkt pro Spiel. Also deswegen bin ich bei Tim McAuley noch ein bisschen hin und her gerissen. Was mich bei Tim dann eher schockiert, ist die Plus-Minus-Statistik, die wieder jenseits von Gut und Böse ist. Ich glaube, der steht bei minus 19, minus 26 sogar, als Einziger. Wenn du dann noch überlegst, dass ein Mirko Sacher verletzt ausgefallen ist mit einer Plus-Minus-Statistik von plus 21, dann fragt man sich schon, wie das halt so zustande kommt. Also von daher, das ist halt wirklich das, wo du halt sagen musst, da war oder da ist unser größtes Problem. Was ich jetzt eher positiv finde, und da können wir jetzt wirklich mal auch den Bogen spannen zu unseren Neuzugängen, dass wir sowohl mit Kunikat als auch jetzt dem Leon Neigel und auch dem Finn Fuchs jetzt Spieler nachverpflichtet haben, die erstmal für die Breite oder für die Breite gedacht sind, aber du jetzt vielleicht eine Möglichkeit hast, wirklich deine dritte und vierte Reihe noch mehr einzusetzen, um dadurch die erste, zweite Reihe zu entlasten, dass die frischer im Kopf sind und dann, wenn so ein Corey Mackin noch 3 Gramm Spritzigkeit mehr im Körper hat oder im Kopf hat, dann knallt er das Ding nicht dem Olaf Risch mit in die Fanghand und der macht seine 100 Safe, sondern dann geht das Ding vielleicht 5 cm oder 10 cm weiter hoch und schlägt unterm Dach ein, wenn einfach die geistige Frische da ist, wenn du nicht komplett 27 Minuten Eiszeit hast im Spiel, im Schnitt. Hat unsere erste Reihe nicht, die haben im Schnitt 24 Minuten, aber weil jetzt auch viel über Kreuzer geschimpft wurde und über und auch über McCormack, der teilweise jetzt ein bisschen langsam wirkt, die Jungs haben einfach 27 Minuten Eiszeit im Schnitt. Die beiden. So, da bleibt für die anderen 5 Spieler nicht mehr viel übrig. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt genau das, wir haben Spieler für die Breite gebraucht, um die ersten Reihen einfach zu entlasten. Und gerade wenn du die dritte Reihe ansprichst, Schmied, Streu, Kunekat, die hat mir gefallen, die kannst du immer bringen. Und wenn du jetzt eine vierte Reihe hast mit Till Michel, mit dem, dem Neigel zusammen und dann entweder Robin Weber oder den Biggins, dann ist das eine vierte Reihe, die du auch bringen kannst, die ekelhaft sein kann. Und dadurch hat vielleicht deine erste Reihe dann mal nur 18 oder 19 Minuten Eiszeit, aber dafür sind das aber auch dann vielleicht die Minuten Eiszeit, in denen du dann einfach auch mal offensiv gefährlich werden kannst.
Ja, ich sag mal, auf die einzelnen Spieler, gerade jetzt die A-Stellen oder so, da würde ich jetzt ungern nochmal direkt darauf eingehen, weil ich sag mal, am Ende die Saison ist schon lang, wir haben da schon zigmal drüber geredet. Wie gut oder schlecht jemand ist, das kann ja jeder selber sehen. Sind jetzt in der entscheidenden Phase und für mich ist jetzt halt einfach wichtig, dass am Ende wir da als Team performen und dass es jetzt so eine geschlossene Mannschaftsleistung über die letzten 4 Spiele ist, wie man es jetzt am Sonntag gesehen hat. Sicherlich hat Jussi jetzt gerade durch die neu dazugekommenen Spieler Möglichkeiten, auch nochmal das Team ja, zu verändern, nochmal Impuls zu setzen. Und von daher glaube ich, kann das auf jeden Fall nicht schaden. Und am Ende muss sich vielleicht auch einfach jeder mit seiner neuen Rolle, die es jetzt gegebenenfalls gibt, dann einfach zurechtfinden. Weil du hast ja zum Beispiel auch Robin Weber angesprochen. Der ist ja sicherlich nicht von Wolfsburg nach Krimmitschau gekommen, um dritte, vierte Reihe zu spielen. Aber muss am Ende dann halt so eine Rolle jetzt annehmen, weil es vielleicht auf der einen Seite für mehr einfach nicht reicht. Beziehungsweise weil halt vielleicht auch andere Spieler sich dann doch eher in den Vordergrund spielen. Und ob am Ende dann einer auf der Tribüne sitzen bleibt und dafür ein anderer spielt, das muss am Ende der Coach entscheiden. Und ja, ich gebe da Jussi einfach das volle Vertrauen und muss sagen, es ist jetzt das zweite Mal, dass er auch durch so eine Talfahrt mit durch musste. Und ich hoffe einfach, dass jetzt wie beim letzten Mal er es am Ende schafft, das ja, Ruder festzuhalten und wir da es schaffen, in die Pre-Playoffs noch reinzukommen.
Auf jeden Fall. Also ich vertraue da auch Jussi zu 100%.
Und was ich noch sagen will,
nicht ganz,
ja, bei Jussi natürlich musst du ja auch sehen, weil ja auch dann aufkam, ja, Hauptsache wieder ihn verlängert oder ähnliches. Ja, natürlich kann man da sagen, andere würden den Trainer dann vielleicht rausschmeißen, um einen Impuls zu setzen oder ähnliches. Aber er war genauso auch der Trainer, der dafür gesorgt hat, dass wir halt bis, ich weiß es jetzt nicht mehr vom Datum her, aber ich würde sagen bis Dezember auf Platz 6 standen, ne? Und dort unsere Leistung abgerufen haben. Und Jussi kann am Ende auch nur mit dem arbeiten, was er hat. Und mir würde ehrlich gesagt nicht viel einfallen, außer, wie wir es halt oft auch in der Zwischenzeit hatten, wo man sagt, wir brauchen eigentlich noch einen ausländischen Verteidiger, wir brauchen einen ausländischen Stürmer, weil das ist irgendwie das Einzige, wo man sagt, da kann ein Impuls kommen, entweder wieder hinten besser stehen oder vorne jemanden finden, der halt dir 1 Punkt oder 1,5 Punkte pro Spiel macht und da so ein Puzzlestück ist. Ich hätte aber kein Allheilmittel gehabt, mit den Spielern, die wir haben, irgendwie großartige Veränderungen herauszuholen. Weil wenn halt ein Spieler jedes Mal den Puck 2 Meter übers Tor schwartet oder in die Fanghand schießt, dann was soll Jussi da machen? Also soll er Löcher in die gegnerischen Fanghandschuhe schneiden? Wird schwierig. Und das ist, glaube ich, halt so viel mentales Problem, wenn man sagt, da, vielleicht muss bei einem der Knoten platzen. Vielleicht ist es dann einfach der Kopf, wo man sich selber den Druck macht, wo man ganz genau weiß, ich habe jetzt eigentlich das Ding hier auf der Kelle, um irgendwie uns in die richtige Richtung zu bringen und der Druck ist zu groß. Es sind alles Menschen. Es ist am Ende ein Ergebnissport natürlich. Und ja, von daher weniger irgendwie immer suchen, wo man drauf rumhacken kann, sondern irgendwie am Ende schauen, was kannst du mit den Spielern, die du hast, erreichen und wie kann ich am Ende spielen. Und ich glaube, da ist halt einfach diese defensive Spielweise für uns deutlich besser, als unser Glück zwingend vorne nur zu suchen, weil wir einfach gemerkt haben, okay, wenn wir da 30, 40 Minuten anrennen und halt auch viel Energie verschwenden, reicht es dann halt in den letzten 20 Minuten vielleicht einfach nicht mehr, weil der Gegner uns dann eiskalt auskontert und wir nicht mehr konzentriert sind.
Ja, Nomi, um jetzt mal den Bogen wirklich mal zu spannen zu unseren Neuzugängen. Und ich bin auch froh, um das jetzt nochmal kurz abschließend zu sagen, weil wir ja vorhin auch über Turnbull und Olsen gesprochen haben, dass wir einfach dieses finanzielle Risiko nicht eingegangen sind. Ne? Ich meine, ich habe mich auch, du hast es ja auch vorhin gesagt, und ich hatte auch das Gefühl, dass die Verantwortlichen so ein bisschen, ja zusehen, wie wir immer weiter runterrutschen, das Team im Stich lassen. Aber im Endeffekt, ich habe mich jetzt auch mal mit denen unterhalten und der Spielermarkt war halt einfach gefühlt im Januar leer, dann ist er jetzt gefühlt Anfang Februar ja auch vielleicht durch Olympia und auch durch die ja ganze Situation um Dresden wieder ein bisschen geschwemmt worden, wo aber auch einfach dann die Preise so enorm in die Höhe gegangen sind, weil viele Mannschaften ja einen gewissen Bedarf hatten, ne? Also wenn du halt siehst, so ein Rundquist, der dann auf dem Markt gewesen ist, der war auch hier in Grimmitschau ein Thema. Zack, geht nach Landshut. Ne? So, dann verletzt sich der Hirano in Düsseldorf. Das heißt, Düsseldorf, natürlich ein finanziell ganz anderer Player, die gucken natürlich auch auf den Markt um und nehmen dir dann vielleicht auch wieder einen Spieler XY weg, für den du dich vielleicht interessiert hast.
Ja, und wer halt geliebäugelt hat mit Spielern aus der Oberliga, wie jetzt, weil Heilbronn sich auflöst.
Ja, genau. Dann kommen die Indians daher.
Genau, und da ist halt, sag ich mal, der finanzielle, also ich sag mal, die Sinn, was das angeht, gehen die jetzt natürlich all in. Und da muss man halt einfach sagen, da wird natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe, und die haben jetzt halt wahrscheinlich das beste Jahr, um aufsteigen zu können, dann wird da halt einfach Geld in der Hand genommen. Tore Weihrauch ist ja auch weggegangen. Und die versuchen sich jetzt halt einfach da, ja, bestmöglich aufzustellen und bieten da auch definitiv mehr Geld als teilweise die DL2-Vereine, weil natürlich für die große Chance besteht, in die DL2 aufzusteigen. Und ja, dieses finanzielle Harakiri, da bin ich nie ein Fan von. Manchmal, wie bei letztes Jahr bei Meckern, vielleicht geht manchmal eine Tür auf, aber wenn halt selbst so eine Tür wie Österreich zu ist, wo man sagt, da findet jetzt nicht zwingend ein Ausverkauf statt, naja, dann muss man halt damit leben. Also ich, dass unsere Verantwortlichen nicht auf der Wurstsuppe hergeschwommen sind, das glaube ich. Manchmal hat man natürlich als Fan auch nicht den Einblick, wie sind jetzt Spieler auf dem Markt und wer ist da interessant. Und wenn jemand woanders unterschreibt, dann heißt es halt immer sofort, ja, wir sind zu blöd, die Spieler unter Vertrag zu nehmen. Aber vielleicht waren wir ja dran, aber haben dann halt irgendwann gesagt, nee, wir können es halt nicht verkraften. Weil was bringt uns es am Ende natürlich, wenn wir irgendwie mit 100.000 Euro minus aus einer Saison gehen? Absteigen wollen wir natürlich deswegen auch nicht. Das wäre natürlich noch ein viel teureres Ding, aber das ist dann einfach eine Abwägungssache seitens Trainer, seitens Verantwortliche. Was kann ich mir leisten und was kriege ich vielleicht mit dem oder mit dem anderen Spieler, den ich mir holen kann, dann doch raus?
Und gerade Beispiel Heilbronn, du hast es ja gesagt, die zeigen es ja immer wieder. Heilbronn, da gehst du in finanzielles Risiko. Ich weiß nicht, wie oft Heilbronn gefühlt schon pleite gegangen ist. So, Bayreuth, bestes Beispiel. Die ziehen sich nächstes Jahr auch wieder aus der Oberliga zurück, weil halt einfach finanziell das nicht da ist. Das heißt, du musst wirklich
aufpassen. Ja, beziehungsweise, da muss man korrigieren, die Firma Onesto, die hat ja laut ihren Aussagen die GmbH auf plus minus null gebracht, aber sagt, mit dem Zuschauerzuspruch, wie er halt ist, und das ist bei einem normalen Spiel dort zwischen 800 und 1200 Zuschauern, ist eine Oberliga nicht finanzierbar und sie sehen halt da einfach keine Zukunft und ziehen sich deswegen zurück. Und das war halt immer wieder, die haben da versucht, irgendwie Zuschauer ins Stadion zu bekommen, ist halt ganz schwierig gewesen. Und das kann ich mir natürlich vorstellen, dass das da sehr, sehr schwierig ist. Mit 800 oder sagen wir mit 1500 Zuschauern, wenn man jetzt mal die Derbys nimmt im Schnitt, vielleicht dann da die Liga zu halten. Ne? Gerade mit den Ansprüchen, die man vielleicht auch in Bayreuth hat, wo man sagt, ja, wir wollen ja eigentlich auch mal wieder in die DL2. theoretisch die Mannschaft oder diese GmbH, die steht zum Verkauf. Also glaube, dass mit der Oberliga ist noch nicht ganz raus, dass die dort spielen können. Aber die Zeichen stehen natürlich sehr schlecht, weil auch der Stammverein gesagt hat, ihnen ist das finanzielle Risiko zu hoch und sie verzichten drauf. Nur zur Richtigstellung.
Nee, das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dafür bist du ja auch da. nee, aber das ist ja genau das trotzdem. Also manchmal bin ich da wirklich froh, so sehr wir manchmal über Buschi und über Ronny schimpfen, dass dann doch das finanzielle Risiko doch abgewägt wird. Man auch den Weg mit Jussi gegangen ist, wie gesagt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, im Dezember hätte sich, glaube ich, jeder über die Vertragsverlängerung von Jussi halt gefreut und hätte gesagt, oh Mensch, der hat in der freien Presse gesagt, der will vielleicht in die Schweiz mal gehen. Ach, bloß nicht. Und wir müssen den Weg mit Jussi weitergehen. Ja, dann hast du die saure Gurkenzeit im Januar und Februar und jetzt stellst du Jussi wieder in Frage. Das ist mir dann halt auch ein bisschen zu einfach, wenn ich ehrlich bin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, er hat mehr als einmal bewiesen, dass er wirklich ein sehr guter Trainer ist, dass er auch ein Trainer-Fuchs ist. Klar, gibt ein paar Sachen hier und da, wo ich auch nicht so zufrieden bin, gerade was die Einsatzzeiten unserer Jungspieler angeht. Da könnte schon mehr kommen und da hoffe ich mir jetzt auch durch unsere Neuverpflichtungen. Und jetzt machen wir den Bogen jetzt wirklich endlich mal, dass da halt wirklich jetzt ein bisschen mehr kommt. Denn, wie du schon gesagt hast, Kunik hat, der hat es am ersten Wochenende schon bewiesen, mit seinem Tor und seiner Vorlage gegen Bittigheim, dass er sich super eingefügt hat in das Team innerhalb von einer Woche, dass er halt gezeigt hat, dass er einen gewissen Scoring-Output hat. Er hat jetzt auch gegen Landshut wirklich gekämpft und gefightet und hat auch wirklich, also man hat ihn gesehen auf dem Eis. Klar, hat sich dann verletzt, hat dann ab dem zweiten Drittel gar nicht mehr gespielt. Ich bin froh, dass Aaron gestern die Meldung gegeben hat, dass er jetzt doch wieder ins Teamtraining komplett einsteigen konnte, dass es nicht so schlimm ist, wie vermutet. Und davon gehe ich auch aus, dass er jetzt auch spielt am Wochenende. Ja, und dann kam jetzt am Montag dann die Doppelverpflichtung von Finn Fuchs und von Leon Neiger, wo ich ganz ehrlich sagen muss, habe ich mir erst gedacht, okay, und wenn man aber dann mal bei einer genauen Betrachtung hinschaut, muss man ganz ehrlich sagen, mit Leon Neiger haben wir einen Spieler geholt, der mit 21 Jahren der drittbeste Scorer in Riessersee gewesen ist, in der Oberliga. Wie gesagt, in 51 Spielen, 14 Tore, 17 Vorlagen. Und das mit 21 Jahren, das zeigt schon, was er auch, sag ich mal, vielleicht auch für ein Selbstvertrauen hat. Ich meine, ich habe dir heute diesen Artikel weitergeleitet da vom Münchner Merkur, wo er sich nochmal erklärt hat, warum er aus Garmisch weggegangen ist, wo er gesagt hat, er will jetzt eigentlich die Chance nutzen, sich in der DL2 zu beweisen. Das zeigt eigentlich schon, was er wirklich auch für eine, ja, in Amerika würde man sagen, was er für eine Attitude hat, also was er für eine, ja, er hat ein gesundes Selbstbewusstsein, hat eine gewisse Überzeugung, hat, ja, vielleicht will er jetzt wirklich diesen nächsten Schritt halt machen und sieht hier in Grimmitschau die Chance. Ich hoffe, er kriegt auch die Spielzeit, um sich dahin zu beweisen. Ich glaube, er hat von den Stats her sogar fast bessere wie Johannes Schmidt, wenn mich nicht alles täuscht. Du bist ja eigentlich immer der Mann, der die Statistiken da durchspielt. Aber ich glaube, das sieht bei Leon sogar schon fast ein bisschen besser aus. Also von daher könnte er auch ein guter Fit sein. Und ja, bei Finn Fuchs müssen wir ganz ehrlich sagen, das ist ein sehr, sehr guter Freund von Tim Lutz. Tim hat auch den Kontakt hergestellt, hat Finn Grimmitschau ein bisschen ins Gespräch gebracht. Und ja, da können wir froh sein, dass das unter der Schweizer Connection so ein bisschen gut läuft. Aaron hat es ja schon mehrmals jetzt auch gepostet, dass die drei auch jetzt schon die letzten Tage unterwegs waren. Und ich habe natürlich auch mich mit Finn nicht zusammengesetzt, weil ich habe ihn ja nicht treffen können, aber Finn hat mir natürlich ein paar Sprachnachrichten beantwortet und da können wir in die allererste mal reinhören. Da geht es nämlich direkt darum, wie überhaupt dieser Tag gewesen ist am Montag, weil das ging ja dann doch alles sehr schnell und da können wir mal reinhören, wie so sein Tag am Montag, wie er den so erlebt hat.
Ja, den Tag gestern haben wir ziemlich gemütlich gestartet. Also meine Freundin war noch bei mir in Chur. Wir haben dann noch die letzten Sachen fertig gepackt und die Wohnung noch fertig aufgeräumt, damit auch alles sitzt, wenn wir gehen. Und ja, dann sind wir zu einem Teamkollegen gegangen. Seine Verlobte hat dann was für uns gekocht, damit wir die Küche nicht wieder sauber machen müssen danach. Dann haben wir mit ihr und meinem Mitspieler gegessen und sind dann auch schon wieder nach Hause gegangen. Meine Freundin hat dann den Zug genommen und ist nach Interlaken gefahren, wo wir eigentlich herkommen. Und ich habe gewartet, bis ich abgeholt werde. Und dann, ja, so gegen kurz vor vier irgendwann kam dann der David und der Niklas. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Und haben mich abgeholt. Und dann sind wir 6 Stunden nach Crimmitschau gefahren. Kurz nach neun kamen wir dann an. Und dann habe ich den Aaron noch kennengelernt. Der hat dann noch ein Video mit mir aufgenommen und mir die Halle ein bisschen gezeigt. Ja, und dann war es auch schon spät, haben wir kurz was gegessen und dann wurde ich zu meiner Wohnung gebracht. Und dann ging es für mich auch schon ins Bett.
Ja, das waren mal schöne Einblicke von Finn. Das ist natürlich wieder Grimmitschau-Style, dass du dann natürlich David und Niklas dann ins Auto setzt und sagst, hier, ballert jetzt mal schön 6 Stunden in die Schweiz, holt Finn ab und bringt den mal hier hoch. Er kam dann ja abends irgendwann an. War ein netter Einblick, auch was das Ganze, wie der Tag so dann für so einen Spieler halt abläuft. Ne? Ich meine, klar, logisch. Wenn du jetzt weißt, du wirst gegen Nachmittag irgendwann abgeholt, dann willst du ja zu Hause nicht nochmal Schmutz machen. Das heißt, du gehst dann zu dem Teamkamerad. Auch irgendwie cool, dass dann die Teamkameraden sagen, klar, auch wenn du jetzt das Team verlässt, komm nochmal rum, wir machen nochmal ein Essen zusammen. Also war schon mal ein schöner Einblick.
Ja, zeigt auf jeden Fall ja auch, dass das unten anscheinend sehr ja, kollegial und freundschaftlich alles abläuft. Am Ende muss man ja auch sagen, sehr schön, dass sein Verein dann so mitgemacht hat, ihn jetzt auch dann noch während der Saison gehen zu lassen und das ohne große Querelen. Und ja, also ich glaube, so was man auch in den Videobotschaften gemerkt hat, ist auf jeden Fall, dass er halt schon eine Vorfreude hat, jetzt hier deutsches Eis zu betreten und sich zeigen zu können. Ist vielleicht ja am Ende für ihn, wie auch für Tim Lutz, eine Riesenchance, einen Karrieresprung noch zu machen. Und ja, also ich freue mich am Ende, dass er da ist. Mit 24 ist er in einem guten Alter und ja, natürlich muss man gespannt sein, was für eine Art Verteidiger ist er, weil am Ende mit Scoring fällt er nicht großartig auf. Heißt vielleicht, er ist sehr auf die Verteidigung versiert, so Stay-at-home-Verteidiger. Also ich bin da sehr
Genau.
gespannt und das wäre ja genauso einer, wo man dann am Ende sagt, wenn das so ein Stay-at-home-Verteidiger ist, so einen brauchst du ja gerade jetzt, der hinten Ruhe reinbringt, der sich in keine Harakiri-Situation begibt. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie er sich einfügen wird und was er am Ende aus seiner Chance macht.
Ja, im Endeffekt könnte er halt wirklich so ein Spielertyp sein wie, ja, wie so ein Felix Thomas und den Ole Olef nur in ein paar Jahre jünger. Solide in der Abwehr, fällt nicht auf, und wenn du als Verteidiger nicht auffällst, hast du in der Regel alles richtig gemacht. Also von daher, das erhoffe ich mir von ihm einfach. Aber über die Erwartungen reden wir nachher noch drüber. Ich habe Finn auf jeden Fall noch gefragt, weil ich ja von Aaron her wusste, dass er und Tim Lutz sich sehr, sehr gut kennen. Vor allem durch ihre gemeinsame Zeit in Visp, wo sie zusammen gespielt haben. Und habe natürlich dann auch nochmal Finn gefragt, ob er denn so weiß, wie denn überhaupt der Kontakt so zustande gekommen ist und ja, wie das so genau ablief.
Tim und ich haben in Visp vor 2 Jahren, wenn ich mich nicht täusche, zusammengespielt und wir haben uns auch da schon ziemlich gut verstanden und hatten ab und zu immer mal wieder Kontakt. Und genau, wir studieren an der gleichen Uni und haben zufälligerweise letztes Semester den gleichen Kurs belegt und haben uns dann so ein bisschen zusammen vorbereitet auf die Prüfung. Und haben dann auch ein bisschen gequatscht, eben so übers Eishockey. Und ich habe mit ihm schon viel übers Eishockey in Deutschland geredet, weil er sich da ein bisschen besser auskennt als ich. Und es hat mich schon immer mal gereizt, mal nach Deutschland spielen zu kommen. Und genau, ja, diese Saison meinte er eben, dass Krimitschau doch vielleicht was wäre. Und ja, dann. Wie genau das abgelaufen ist, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall hat er sicherlich meinen Namen mal irgendwo erwähnt und dann ging alles ziemlich schnell und genau, haben wir das mit Kur relativ schnell klären können und Ja, jetzt bin ich hier.
Ja, er hat es nochmal angesprochen. Auch nochmal wirklich Danke an Kur, dass es wirklich so reibungslos ging, dass sie uns jetzt wirklich Finn zur Verfügung gestellt haben. Und auch wirklich interessant, wie klein doch die Eishockey-Bubble im Endeffekt ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass Tim nebenbei noch studiert, das war mir bewusst, aber dass dann halt noch mehrere Eishockeyspieler da irgendwo sich kreuzen und ja, da merkst du halt einfach mal wirklich, wie diese Eishockey-Welt vielleicht auch im Unterschied zum Fußball ja vielleicht doch so tickt, ne? Dass dann ein Spieler wie ein Tim Lutz halt einfach wirklich bei Buschi, Ronny oder auch bei Jussi in den Namen reinschmeißt und dann beschäftigst du dich mit dem Spieler und auf einmal stellst du fest, hey, Timmy, danke, das könnte passen.
Ja, natürlich die persönlichen Kontakte, die sind, also sag ich mal, da sehr wichtig. Was halt beim Eishockey zum Fußball der Unterschied ist, dass sich ja leider die Spieler sehr zeitig schon mit der Frage beschäftigen müssen, ob sie jetzt nebenbei noch Ausbildung machen oder studieren, was halt irgendwie möglich ist, um sich die Karriere danach noch zu ermöglichen. Deswegen ein glücklicher Zufall natürlich, dass das beide damals oder so gemacht haben. Und ja, am Ende ist es ja auch ein feiner Zug und das war ja aber immer auch in den Nachrichten von Tim Lutz, die du gehört hast, dass er versucht immer noch dran zu bleiben an der Mannschaft, immer guckt, dass er auch immer mal wieder in Krimmitschau ist und er hätte ja auch einfach ja, gefühlt so tun können, als wäre ihm alles egal, aber wenn er dann am Ende sagt, Mensch, ich habe da einen Kumpel, der spielt in der Schweiz und der könnte vielleicht helfen, dann ist das doch eine super Sache. Und weil ich es gerade sehe, aufgrund der Aktualität können wir jetzt auch gerade den Dresdner Eislöwen zum Abstieg gratulieren. Spiel ist gerade vorbei. 7 oder 8-2 war es jetzt, glaube ich, gewesen gegen Köln. Also ja, auch die Messe ist gelesen.
Das heißt, nächstes Jahr spielt Dresden wieder DEL2. Ob wir DEL2 spielen, das wird sich noch herausstellen. Da müssen wir auch noch unsere Hausaufgaben erstmal machen.
Top 6 wurden ja schon angekündigt jetzt von Dresden. Also wenn sie DL2 spielen, Top 6-Team, auch das so soll der Etat vorbereitet werden. Also, ich meine, das wird am Ende natürlich keine Hustensafttruppe sein, die da auf dem Eis steht, ne?
Nee, definitiv nicht. Aber Dresden, lassen wir jetzt mal Dresden sein. Die können ihr Zeug da drüben machen.
Ja.
Wir gehen mal weiter bei Finn. Denn es kam ja am Montag, und da haben wir ja auch gerade eben schon drüber gesprochen, die Meldung, dass auch mit Leon Neiger noch ein zumindest in Schweiz geborener Spieler nach Krimmitschau kommt. Er hat, glaube ich, nur den deutschen Pass. Im Gegensatz zu Tim und zu Finn, die ja beide auch den Schweizer Pass haben und den deutschen, liegt bei Finn daran, dass seine Mama von Sylt kommt und sein Papa Schweizer ist. Also von daher
Mit
hat er auch
Geld
den
kennen sich
deutschen.
sozusagen beide aus.
Ja, genau. Und ja, und bei Leon ist so, der hat halt nur den deutschen Pass, zumindest habe ich das jetzt so gelesen. Ja, und das Lustige ist, dass sowohl ja Leon als auch Finn aus demselben Dorf kommen. Oder beziehungsweise aus derselben Stadt, selben Region. Ich kenne mich dann in der Schweiz nicht so ganz so gut aus, wie das sich alles so verhält, aber ich denke, das wird auch wie so Stadt in Stadt sein, wo alles so ineinander übergeht.
Krimmitschau,
Und auch,
Neukirchen, Frankenhausen.
ja, genau sowas. Und die haben logischerweise auch dann den Nachwuchs durchlaufen und da habe ich natürlich auch Finn dazu befragt, wie so die Verbindung mit Leon ist.
Ja, das war noch lustig, als ich gestern erfahren habe, dass der andere Schweizer, also der Leon, auch nach Krimmitschau kommt, weil ja, wir kennen uns und lustigerweise kommen wir eigentlich so ziemlich vom genau gleichen Ort in der Schweiz. Also ich komme aus Interlaken und ich glaube, er kommt aus Böningen. Das sind zwei Orte, die mehr oder weniger ineinander hineinfließen. Und ja, also wir kannten uns auch schon vorher und wir haben so ziemlich den gleichen Weg gemacht, also über Interlaken nach Thun und dann nach Bern. Und drum, ja, ist noch ziemlich lustig, dass er jetzt auch genau zum gleichen Zeitpunkt hier ist.
Ja, das finde ich halt schon irgendwie auch cool und gerade weil er das auch angesprochen hat mit den Nachwuchsstationen in Thun und auch in Bern. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du ja in der Schweiz im Nachwuchs bei Bern spielst, dann hast du, glaube ich, schon eine sehr, sehr gute Grundlage geschafft, ein guter Eishockeyspieler zu werden, weil ich denke, dass der Nachwuchs gerade in der Schweiz und auch gerade in Bern sehr, sehr gut ist.
Ja, das wage ich jetzt mal nicht zu beurteilen. Ich denke, Bern ist auf jeden Fall, wenn man jetzt zumindest auf die erste Mannschaft schaut, keine schlechte Adresse im Schweizer Eishockey.
Ja.
Deswegen werden die sicherlich jetzt auch nicht bei der Jugend sehr schlecht sein. Was man ja aber, oder wo man es ja am ehesten sieht, ist ja, sag ich mal, durch die Leistung schon in Rissersee, was er abgeliefert hat, was ich auch so rausgelesen habe an den Kommentaren, dass er wohl auch viel bei der ersten Reihe mitgespielt hat, um da sozusagen ja, seine Leistung zeigen zu können. Hat da sicherlich auch profitiert am Ende davon und Punkte gesammelt. Aber da hat man ja gesehen, mit was für ein Vertrauen er ausgestattet worden ist, mit
Ja.
21 Jahren. Und er ist das körperliche Spiel gewohnt in Deutschland, wo ja am Ende Finn so ein bisschen sagt, dass er ja merkt, dass das ein bisschen anders ist in Deutschland als in der Schweiz. Und von daher ja, kann man sehr gespannt sein, wie beide ihre Leistung bringen. Mein Augenmerk fällt jetzt erstmal mehr auf den Finn, gerade weil wir einfach in der Verteidigung diese Verstärkung brauchen oder diese Sicherheit. Und deswegen schaue ich jetzt nicht auf einen 21-Jährigen, der aus Rissersee kommt. Der wird uns jetzt sicherlich nicht das Silbertablett aufliefern und uns 6 Punkte in 2 Spielen machen. Aber es wäre schon schön, wenn er einfach einen neuen Impuls gibt für die vierte Reihe und wir da einfach viel mehr Entlastung schaffen und vielleicht auch ein bisschen mehr Torgefahr. Das würde ja schon mal reichen.
Auf jeden Fall. Was natürlich den beiden hilft, ist, dass auch Tim Lutz logischerweise sich direkt den beiden angenommen hat, hat sie unter ihre Fittiche genommen oder hat sie unter seine Fittiche genommen, so ist richtig. Ja, und da habe ich natürlich auch Finn gefragt, wie denn so die ersten Eindrücke sind von Grimmitschau, von der Umgebung und wie hilfreich das ist, dass dann auch mit Tim jemand da ist, der sich den beiden direkt natürlich schon so annimmt.
Ja genau, ich war heute mit Tim und Leon unterwegs und zwar waren wir in Zwickau. Also das heißt, ich habe von Kimmitschau noch gar nicht sehr viel gesehen. Genau, wir waren in Zwickau, haben am Mittag gegessen. Von Kimmitschau kenne ich bis jetzt genau den Edeka. Der gefällt mir aber, muss ich sagen. Ansonsten, ja, kann ich gar nicht wirklich was darüber sagen. Also es ist sicher eine große Umstellung, wenn ich jetzt Chur oder halt Bern oder Interlaken mit Grimmitschau vergleiche, dann sind das schon, ist das schon ein großer Unterschied. Aber ja, bis jetzt gefällt mir hier und es macht sicher auch einfacher, dass ich eben Tim kenne und auch den Leon schon kenne.
Ja, also das sind natürlich die Schweiz, oder beziehungsweise ich war noch nie in der Schweiz, aber dass du halt Bern nicht mit Grimmitschau vergleichen kannst, das kann ich mir natürlich schon vorstellen. Aber gut zu hören, dass die Edeka ihm zumindest gefällt.
Ja, also ist ja Partner am Ende von Eispiraten, da kommen ja auch immer die schönen Willkommenskörbe her, wenn sie nicht gerade der Aaron selber packt.
Hat doch Finn einen gekriegt.
Ja, genau.
Aber vom Aaron,
Jetzt
also
muss er
von
ja
Finn
mal ganz,
weiß ich
jetzt
nicht.
als Grimmitschauer muss man ja jetzt mal ganz kurz dafür noch Werbung machen, wenn sie schon Partner sind. Also seit Dezember ja im neuen Edeka Center am Roten Turm sozusagen. Und also das ist ja schon, kann man ja schon fast sagen, das ist eine Sehenswürdigkeit in Grimmitschau, dieser Laden. Das ist ja, hat Großstadtniveau, muss man ja wirklich mal sagen, was wir da hier in unserer kleinen Stadt so haben. Also daher kann ich die Credits verstehen, die er gibt.
Auf jeden Fall. Nee, ist wirklich gelungen. Hat sich die Zeit gelohnt, um auf den neuen Edeka zu warten. Also muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich wirklich schön. Ja, weiter geht's. Denn ich habe auch Finn natürlich gefragt, jetzt war ich kurz raus mit dieser Edeka. Also ganz wirklich ein toller Laden. Also wie sie das jetzt alles aufgezogen
Vor allem,
haben,
wenn sie
finde
Bier
ich
im
super.
Angebot haben, ne?
Ne, da haben sie die Bude eingerannt, ey. Wo es diese in der ersten Woche das Bier für 7,99 € gab, da haben wir die Leute Kisten, also nee, wagenweise die Dinger da rausgeschoben. Also
Da
das
haben
war
sie
schon wirklich
gewusst, wie sie
irre.
die Grimmitschauer
Also
kriegen.
da hat die haben, da hat wirklich hier der Betreiber hat auch einen Kniff gehabt. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also Da das Ori für 7,99 € rauszufeuern, also da sind sie steil gegangen hier in Grimmelschau. Also
gut, haben wir das
so
auch geklärt.
Aber jetzt doch wieder zurück zu Finn. Genau, ich habe Finn nämlich gefragt, ob es im Vorfeld schon Gespräche mit Jussi gegeben hat. Und da können wir auch mal reinhören.
Mit dem Jussi habe ich gestern das erste Mal telefoniert. Davor hatten wir noch keinen Kontakt. Aber gestern Vormittag haben wir uns dann kurz ausgetauscht, uns ein bisschen kennengelernt und über alles Mögliche geredet. Über genaue Rollenverteilungen und so weiter haben wir uns noch nicht groß ausgetauscht. Ich denke, das werden wir dann in den nächsten paar Tagen oder in der nächsten Woche noch tun.
Genau, also ich denke, dass das auch ja sich jetzt die nächsten Trainings ergeben wird, wie Jussi Finn da einplant. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er zumindest definitiv einer der Top-6-Verteidiger sein wird.
Ja, also alles andere würde auch keinen Sinn ergeben, dann hätte man ihn am Ende auch nicht verpflichten müssen. Jussi wird jetzt im Training ganz genau sehen, wo seine Qualitäten sind, welcher Spielertyp er ist und wer da an die Seite passt. Von daher würde ich das jetzt nicht mal zwingend an irgendeinem Spieler oder irgendeiner Reihe festmachen. Dazu müsste man ihn erstmal spielen sehen. Aber ich denke, das wird sich schnell rauskristallisieren. Mit 24 Jahren kann man auf jeden Fall schon mal davon ausgehen, dass er recht spritzig ist. Sprich, da könnte man zumindest schon mal den Bogen schlagen und sagen, okay, wenn ich da jetzt einen älteren Part daneben stelle, dann würde das schon mal funktionieren, wo ich weiß, zumindest einer kann zurücklaufen und der andere macht es mit seinem Körper und seiner oder seinem Wissen weg. Von daher, ja, das muss Jussi jetzt im Training entscheiden. Aber ich rechne schon fest damit, dass er auf jeden Fall eine tragende Rolle mit einnehmen wird, jetzt in der Endphase.
Also ich habe mir jetzt auch mal meine Gedanken gemacht, vielleicht wirst du da ja mit mir mitgehen. Also gerade wenn ich weiß, dass auch gerade durch die Podcasts und mit Greg Kreuzer, die wir ja auch jetzt dieses Jahr mal gemacht haben, dass ich mit Gregory mal gequatscht habe. Und ich weiß, dass Greg und Mario eine gute Verbindung zusammen haben, habe ich jetzt einfach auch mal Kreuzi aus der ersten Reihe mit McCormick wieder zurückgenommen, habe eine Reihe mit Kreuzer und Skalzo gemacht und habe Finn Fuchs dann auch direkt neben Adam McCormick reingestellt, um dann eine dritte Verteidigungsreihe zu machen, die aus unseren Recken Ole Olev und Felix Thomas bestehen. Also so würde ich jetzt unsere 6 Verteidiger aufstellen. Vladi wäre natürlich dann Nummer 7. Ja, würdest du da mitgehen oder würdest du sagen, ah nee, vielleicht lieber anders?
Dazu muss ich noch spielen sehen. Also ich sag mal, neben Adam McCormick kannst du ja gefühlt alle
stellen. In der Reihe muss er ja spielen. Wenn er
neben Adam McCormick kannst du natürlich alle stellen. Da, weil er einfach so eine tragende Rolle hat und so ein wichtiger Spieler ist, daneben wirst du automatisch besser. McCormick ist eher offensiv orientiert, sprich, man kann dann natürlich jemanden dahinter stellen, der die Verteidigung etwas besser im Blick hat.
Das war mein
Gedanke. Ob er das dann am Ende ist, das muss man dann halt sehen. Also ich hätte damit jetzt keine Herzschmerzen. Aber ich würde halt auch sagen, dass man den Junge da erstmal die 60 oder 120 Minuten Zeit gibt, damit man dann genauer weiß, was man von ihm überhaupt erwarten kann. Weil er ja am Ende auch sagt, in Deutschland wird einfach sehr körperlich gespielt, was in der Schweiz nicht ganz so ist, da ist viel technisch geprägt. Und da muss man natürlich auch erstmal schauen, wie er sich denn dann als Verteidiger in der Rolle macht, wenn dann halt mal so ein Turnbull angerollt kommt. Ne?
Angerollt ist gut. Ich habe natürlich Finn auch gefragt, er kommt ja aus der 2. Schweizer Liga, ja, was er denn von der DEL2 schon so weiß und was natürlich auch seine Erwartungen, vor allem auch an die Liga sind.
Also einen guten Vergleich kann ich wahrscheinlich nicht machen. Ich habe noch nicht sehr viel Erfahrung mit DEL2-Teams oder allgemein im deutschen Eishockey. Ich habe zwar schon ein paar Spiele gegen deutsche Teams gemacht in der Vorbereitung, also das war gegen Ravensburg, gegen Freiburg und letzten Sommer gegen Memmingen. Und was mir aufgefallen ist, ist alles ein bisschen physischer, würde ich sagen. Aber ansonsten ist das Level ziemlich vergleichbar, würde ich sagen, mit der Schweiz. Also vom Speed her und so weiter ist es wirklich ziemlich, ziemlich ähnlich. Ich würde sagen, in der Schweiz ist vielleicht ein bisschen jünger die Liga noch als jetzt in Deutschland. Aber ansonsten ziemlich ähnlich.
Da hast du deinen Punkt von vorhin, was du schon gesagt hast, dass die Liga ein bisschen körperlicher ist. Und Finn sagt es natürlich, Die DEL2 ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, eine sehr junge Liga zu sein. Also, wir sehen es ja an Travis Turnbull, der jetzt wieder zurückgekehrt ist. Wir sehen es an Scalzi mit 41 Jahren.
Naja, die zweite Liga also, ist ja in der Schweiz auch eher so ein bisschen eine Formliga für viele Teams, die da direkt einen Verein mit unterhalten, der für die spielt. Von daher ist natürlich dort sehr viel Nachwuchs auch unterwegs, die man sich ranzüchten will. Das System zweite Liga wird da halt ein bisschen anders gedacht. Man hat ja ein paar Vereine, die auch vorneweg poltern und da immer oben mit dabei sind, die am Ende, ja, ich sag mal, normal ihre Mannschaft aufstellen, aber du hast halt auch einige, die wirklich sehr viel auf Nachwuchs setzen. Ja, und das macht es ja aber vielleicht auch gerade dann noch interessant, drauf zu schauen, wie er damit klarkommt, wenn er schon sagt, unsere Liga ist alt.
Ja.
Also ich sag mal, was haben wir für ein Kader-Schnittalter, würde ich vielleicht jetzt mal aus dem Bauch rausschießen, vielleicht von 29 in der Richtung,
kann ich,
wenn man das irgendwie sortieren kann. Ob das alt ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht.
Das kann ich dir gleich sagen, was unser Durchschnittsalter ist, denn ich habe hier Elite Prospects offen und das kannst du doch hier einsehen, oder? Dachte ich doch zumindest. Hier. Wir haben ein Durchschnittsalter. Na, warte mal, das ist ja hier Nationalität. Age, ja. 26,3.
Ja, hallo. Ich wäre gerne nochmal 26,3.
Mhm. Ich auch. Da zwickt es noch nicht so oft überall. So, und jetzt können wir ja mal gucken bei seinem Verein, wo er hergekommen ist, ne? Was haben wir gesagt? Wo ist er? Finn Fuchs. Wo bist du hier oben? Zack, dann gehen wir jetzt auf den Verein EHC Chur. So, und da hast du ein Durchschnittsalter von, so, ist ja eine riesen Kaderliste hier. Zack. Krass, 22,5.
Ja. Puh. Ja.
Also,
das ist schon
heftig, ja.
Also muss man dann auch wirklich sagen, was man ins Auge fassen muss. Ist ja fast schon ein Unterschied. Männer-Eishockey gegen, naja, Kinder-Eishockey ist übertrieben, aber ja, also wenn du überlegst, eine U20, da sind die jetzt ja nicht so ganz weit von weg.
Nee.
Ist schon krass.
Der älteste Verteidiger ist bei denen 28. Dann ist noch einer 26 und danach geht's rapide hier 21, 18, 22, 23. Ja, krass. Also hat er sehr gut analysiert, dass wirklich das Alter schon da eine Rolle spielt. Und du hast es ja auch gerade gut erklärt, im Sinne von wie eine Farmliga, halt einfach jünger.
Und mit 24 ist er ja nicht mehr so weit weg von 26,3.
Ja, das stimmt.
Also
liegt gut in der Mitte. Passt hierher nach Grimmitschau.
Ja.
Ich habe ihn natürlich auch gefragt, was er jetzt also ich habe ja das Interview mit ihm am Dienstag geführt. Das heißt, das war ja der freie Tag der Eispiraten. Er hat heute sein erstes Training gehabt und ich habe natürlich Finn gefragt, ob er denn schon aufgeregt ist oder ob man überhaupt aufgeregt ist, jetzt in einem neuen Team, in ein neues Team zu kommen. Ich meine, er ist ja noch nie großartig gewechselt in seiner Karriere, also noch nicht in der Saison. Ansonsten, klar, wechselst du ja auch immer mal, ist er von Wisp nach Chur, nach Bern. Aber jetzt so während der Saison ist er noch nie gewechselt. Dann habe ich ihn natürlich gefragt, ob er halt da aufgeregt ist, jetzt morgen dann das komplette Team mal zu treffen oder ob man das halt einfach, ja, so Business as usual es sieht, ne? Also ob es halt einfach mit dazugehört. Und da können wir auch mal reinhören.
Ja, genau, für mich ist es das erste Mal, dass ich so kurzfristig ausgeliehen werde oder in ein anderes Team reinkomme. Vor allem das erste Mal in Deutschland, das ist sicherlich nochmal ein bisschen spezieller. Aber ja, also nervös ist man sicherlich ein bisschen, sage ich mal, jetzt im Moment nicht. Aber ich denke, morgen, wenn ich dann das erste Mal die Jungs treffe, werde ich sicher ein bisschen nervös sein. Aber ich freue mich vor allem, alle mal kennenzulernen und ja, das Team mal in echt zu sehen und nicht nur auf Social Media oder vorm Bildschirm.
Das Team in echt zu sehen und nicht nur bei Social Media, das ist natürlich auch cool. Ja, aber nervös ist er. Also ich denke, das ist auch, denke ich mal, normal, oder?
Ja, natürlich. Neues Land, neue Umgebung,
ja.
Neues Team am Ende. Ich hoffe, dass er gut aufgenommen wird. Ich mache mir da bei unseren ja, erfahrenen Spielern da auch, glaube ich, kaum Sorgen. Die werden ihn sicherlich ordentlich an der Hand nehmen. Ist aber natürlich auch wichtig, dass die jungen Spieler, die da sind, das genauso tun. Am Ende auch, wenn ich weiß, dass man da um Plätze in der Mannschaft kämpft. Das hat man hier oft so ein bisschen die Diskussion. Am Ende soll der spielen, der einfach in der Form gerade am besten ist. Und von daher, man ist ein Team, man hat ein Ziel. Und da müssen sich manche dann halt gegebenenfalls auch unterordnen, die dann vielleicht jetzt ihre Chance dann nicht mehr bekommen. Und ja, von daher hoffe ich, dass es dann einfach wirklich jeder jedem gönnt, der spielt, und jeder auch alles dafür tut, selbst wenn er auf der Bank sitzt oder auf der Tribüne, gute Stimmung in die Mannschaft reinzubringen und die ja zu pushen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Auf jeden Fall. Und ich denke mal, wir haben ja jetzt auch schon wirklich in dieser Saison ja mehrere Spieler integriert in die Mannschaft. Ne? Sebastian Streu zum Beispiel ist ja auch nur ein Beispiel. Philipp Kunik hat jetzt auch erst vor 2 Wochen. Also von daher denke ich mal, ist das Team das gewohnt, dass auch neue Spieler dazukommen. Sind auch dankbar, dass neue Spieler dazukommen. Also von daher denke ich, da haben die Jungs das dem Finn schon einfach gemacht. Ja, und zum Schluss habe ich natürlich noch Finn gefragt, ja, was er denn jetzt von seiner Zeit hier in Grimmitschau erwartet. Ich meine, wir wissen alle, das ist jetzt erstmal eine Leihe, die ist angesetzt bis zum Ende der Saison, hoffentlich mit Pre-Playoffs. Ich glaube, oder ich habe Finn auch gefragt, dass ich mir schon denken kann, dass er sich auch damit auseinandergesetzt hat, in welcher Situation Grimmitschau gerade ist, dass wir Punkte brauchen, um die Pre-Playoffs zu erreichen, dass es jetzt die letzten 4 Spiele sind. Und ja, da habe ich ihn natürlich gefragt, was er jetzt für sich, was er jetzt von seiner Zeit in Grimmitschau erwartet und was natürlich auch seine Ziele sind.
Ich bin mir der Situation, in der Grimmitschau steckt, bewusst. Und ja, das Ziel ist für mich ganz klar. Ich möchte dem Team so gut ich kann helfen, damit wir die Pre-Playoffs und auch die Playoffs erreichen und dann eine möglichst lange Saison zusammen haben. Und sonst, ich erwarte tolle Spiele mit einer guten Stimmung, vor allem in Grimmitschau. Wie gesagt, habe ich schon viel Gutes über die Fans und die Stimmung in Grimmitschau gehört. Und ja, darauf freue ich mich sehr.
Ja, hat Tim gute Arbeit geleistet, hat gesagt, wie toll das ist, vor den Grimmitschauer Fans zu spielen. Und vor allem, wenn du jetzt wieder siehst, gerade nach dem Spiel gegen Landshut, wenn du natürlich dann auch noch die Unterstützung aus Berlin hast, wenn dann auf einmal, weil Olympiapause ist, noch 80 Fans aus Berlin kommen und da dann du natürlich noch einen Sieg feiern kannst, dann wird natürlich noch ein bisschen gezündelt, dann wird noch ein bisschen, ja, auch die Fans, die sich dann selber ein bisschen abfeiern. Ich denke, das hinterlässt dann auch Eindruck, sowohl bei den Spielern, die dann da sind, wie auch natürlich dann bei Spielern, die das halt erzählt kriegen und das natürlich dann auch vielleicht mal erleben wollen.
Ja, natürlich. Und ich gehe mal davon aus, dass jetzt die zweite Schweizer Liga jetzt nicht für großartige Unterstützung da bekannt ist. In der ersten Liga ist das natürlich ganz anders.
Ja, wie ist da die Zuschauerzahl so?
Wage ich jetzt mal keinen Tipp abzugeben, aber dadurch, dass da die Farmteams mit dabei sind, wirst du sicherlich große Sprünge drin haben zwischen den Traditionsvereinen, die irgendwie vielleicht versuchen aufzusteigen, und denen, die halt am Ende da einfach nur mitlaufen, um irgendwie Nachwuchs zu generieren. Von daher, ich denke, da hat er mit uns schon keinen schlechten Fang gemacht. Und ob das jetzt am Ende immer eine zwingende Rolle spielt, glaube ich erstmal bei der Entscheidung fürs Sportliche nicht. Aber ich glaube, dass die Emotionen auf jeden Fall eine Rolle spielen, gerade wenn es halt andere Spieler sind, die einem davon erzählen, die dafür sorgen können, dass man jemanden dafür begeistern kann und sagt, Mensch, guck doch mal hin. Ja? Wenn ich halt irgendwo in der Pampa spiele, wo nichts los ist, dann sagst du, ja, okay, war jetzt nichts Besonderes, aber bei uns sagt man dann vielleicht dann, ja, aber das muss man sagen, die Fans oder die Fanbase, die ist unglaublich, in dem Stadion davor mal gespielt zu haben, das kann man auf jeden Fall mal machen, und wenn der Rest passt, finanziell und alles, dann solltest du das wirklich mal machen.
Auf jeden Fall, und ich denke, wir steuern auch auf eine gute Podcast-Zeit zu. Das heißt, jetzt lass uns mal wirklich Richtung Ende galoppieren und mal auf das Restprogramm schauen. Wir spielen jetzt noch am Freitag in Ravensburg und dann, wie du es vorhin schon am Anfang vom Podcast erwähnt hast, das sehr wichtige Heimspiel gegen Weiden am Sonntag. Danach kommt noch Kaufbeuren zu Hause und dann wieder Freiburg auswärts. Welche Situation stellt sich denn momentan dar? Ja, wir haben 4 Punkte Vorsprung vor Freiburg, 6 Punkte Vorsprung vor Bad Nauheim und 7 Punkte Vorsprung vor Weiden. Also ich sage mal so, dass uns Weiden noch überholt, da müsste schon viel passieren, dass die uns von 12 möglichen Punkten noch 7 abnehmen. Da müsste viel in der Asche gehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, aber auf Playdowns habe ich wirklich so keinen Bock. Und jetzt lass uns einfach wirklich mal schauen, was denn jetzt Freitag auf dem Programm steht, zumindest von den 4 Gegnern, die jetzt wirklich noch bei uns unten da so ein bisschen um Platz 10 mitkämpfen. Also wir spielen ja, wie gesagt, schon gegen Ravensburg. Rosenheim spielt gegen Bad Nauheim, beziehungsweise Bad Nauheim spielt gegen Rosenheim, wenn wir es aus deren Sicht mal sehen wollen. Weiden spielt zu Hause gegen Düsseldorf und Regensburg ist in Freiburg zu Gast. Also auch für alle anderen Mannschaften jetzt nicht unbedingt einfache Lose.
Nee, also was das angeht, auf keinen Fall. Da haben wir schon in Anführungsstrichen das dankbarste Programm, wenn man zumindest nüchtern erstmal auf die Vereine schaut. Ja, am Ende, ich sag mal, was uns so ein bisschen den Pups rettet gegen Freiburg oder retten kann. Wir haben halt aktuell 25 Tore Vorsprung, was bei der Plus-Minus-Statistik angeht. Das ist natürlich ein wichtiger Fakt, der eine Rolle spielen kann. Und wenn man jetzt das natürlich runterbrechen möchte, muss man halt sagen, brauchen wir mindestens vor dem letzten Auswärtsspiel in Freiburg 3 Punkte Vorsprung.
Definitiv.
So, damit wir halt nicht in so eine Situation kommen. Ansonsten ist jetzt halt die Frage, was kannst du jetzt aus den 3 Spielen, die davor sind, erwarten? Und da muss man halt sagen, da muss man seine Hausaufgaben machen. Weiden ist da für mich der Gegner, den du auf jeden Fall schlagen musst. Kaufbeuren, die sind jetzt gerade natürlich mit ihren 2 Siegen im Rücken vielleicht ein bisschen im Aufwind, muss man aber auch schauen, was sie am Ende jetzt am Freitag anstellen, wie es da bei denen läuft. Die spielen ja gegen Krefeld zu Hause, also das ist
Ui.
natürlich dann auch schon mal ein Maßstab, ne? Ja, Bad Nauheim muss man natürlich betrachten, haben aber auch schon 6 Punkte Vorsprung, Rückstand. Das heißt, da müsste schon wirklich eigentlich fast alles glatt laufen. Also da müssten die ja mindestens 3 Spiele gewinnen, damit das gefährlich wird. Ob das klappt, wird man sehen. Aber ich glaube, da muss man dann wirklich diese Phrase raushauen, die viele sagen, am Ende, was bringt es, auf andere zu schauen? Man muss auf sich selber gucken. Und da können wir uns halt selber einen Gefallen tun, indem wir halt versuchen, jedes Wochenende einfach 3 Punkte zu holen. Und das würde uns auf jeden Fall schon mal, ja, reichen.
Definitiv.
Beziehungsweise außer Freiburg legt eine absolute Siegesstrecke hin, aber ich weiß es nicht, wird sehr, sehr schwer. Die letzten Spiele sprechen nicht wirklich für sich.
Vor allem, wenn du die Gegner noch von Freiburg anguckst, ne? Also wie ich gerade eben schon gesagt habe, die spielen jetzt in Regensburg, dann spielen sie zu Hause gegen Ravensburg, spielen dann zu Hause gegen Düsseldorf und dann spielen sie zu Hause, ah ne, spielen nochmal in Düsseldorf und dann zu Hause gegen uns. Also das ist jetzt kein leichtes Restprogramm auch für Freiburg. Und wie du es vorhin auch schon angesprochen hast, Hegmann ist angeschlagen, Eroelo, den ihr Top-Torjäger oder Top-Scorer sogar, fällt aus,
Das
Saison
setzt aber
aus.
manchmal halt auch neue Kräfte frei, ne? Wenn man dann so ein Zusammengehörigkeitsgefühl bekommt.
Ja,
Ja.
also muss man jetzt einfach sehen, wie du schon gesagt hast, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Auch Bad Nauheim hat kein einfaches Restprogramm. Ne? Die spielen jetzt, wie gesagt, in Rosenheim, spielen zu Hause gegen Regensburg, spielen zu Hause gegen Kassel und spielen dann am letzten Spieltag in Kaufbeuren. Also
Ja.
auch das wird ein heißer Tanz. So, und
Und
also.
bei Kaufbeuren kann man sich halt auch sicher sein, dass die auf jeden Fall noch alles investieren werden, weil bei denen geht es ja wirklich auch noch darum, um diese Punktevorsprünge
Na genau.
so gut es geht einzukürzen, sprich unter 20, wenn man jetzt auf Platz 11 schaut, aber halt auch dann vielleicht noch, geht es noch unter 10, ja, unter 10 zum Beispiel gegen Weiden ist möglich. Aktuell haben sie 14 Punkte Rückstand, also werden sie da auch versuchen, irgendwie das noch auffangen zu können, damit sie halt nicht mit einem Nachteil starten.
Genau.
Und man darf es nicht auf die leichte Schulter nehmen und selbst wenn wir am Ende gegen Kaufbeuren zu Hause spielen, dann ist nicht die Einstellung, die sind ja Tabellenletzter und die haben gefühlt die ganze Saison abgekackt, sondern nee, es ist eine DL2-Mannschaft wie jede andere. Man muss immer sein bestes Eishockey jedes Mal abrufen, um am Ende zu gewinnen. Und ja, ich denke und gehe davon aus, dass unsere Jungs ganz genau wissen, um was es geht, dass die selber heiß sind, es so schnell es geht klar zu machen. Ravensburg ist natürlich für Freitag ein undankbarer Gegner, aber vielleicht habe ich den lieber jetzt an einem Freitag als am letzten Spieltag, wo es nach gegebenenfalls nach Freiburg oder wo es definitiv nach Freiburg geht, aber wo es gegebenenfalls halt in ein Entscheidungsspiel kommt.
Du, definitiv. Und wenn wir jetzt das mal so sehen, gerade wie du schon gesagt hast, das wichtige Spiel wird das sein am Sonntag gegen Weiden, denn da kannst du theoretisch schon den Klassenerhalt eigentlich klar machen, weil wenn du da dann gewinnst und gehst mit 7 Punkte Vorsprung ins letzte Wochenende, dann wäre das natürlich super. Ravensburg müssen wir aber auch dazu sagen, liegen uns dieses Jahr. Klar, kann auch sein, dass sie jetzt trotzdem gegen uns jetzt mal gewinnen wollen. Aber ansonsten haben wir gegen Ravensburg dieses Jahr immer wirklich gut abgeschnitten. Das stimmt mich ein bisschen positiv, dass wir zumindest da was mitnehmen können. Und selbst wenn es nur ein Punkt ist, ist mir egal. Denn ich habe mir so ausgerechnet, 6 Punkte brauchen wir auf jeden Fall schon noch, um safe für uns zu sagen, wir sind drin in den Pre-Playoffs.
Ja, definitiv. Also 6 Punkte wäre die absolute Sicherheit. Wo du weißt, okay, dann hast du es sehr wahrscheinlich auch gepackt. Aber ansonsten, ja, das wird sich mit jedem Spieltag, korrigiert sich das natürlich, je nachdem, wie man selber spielt und die anderen. Wie du sagst, verlieren alle am Freitag, wir am Sonntag, holen vielleicht die Punkte, können den Vorsprung ausbauen. Geht man mit einem ganz anderen Gefühl rein. Aber auch wenn ich Eispiraten-Fan bin, muss man halt sagen, hätte, Fahrradkette.
Ja.
Wir müssen die Spiele erstmal nehmen, wie sie kommen. Und es kann auch viel schief gehen. Und es kann auch sein, dass man aus Versehen vielleicht 0 Punkte holt und Freiburg legt ein 6-Punkte-Wochenende hin und dann redet man schon wieder ganz anders.
Das stimmt.
Von daher, wie wir es halt am Anfang gesagt haben, man darf mit dem Sieg gegen Landshut nicht abheben, was ja auch Quatsch wäre nach den Spielen davor, sondern man muss jetzt einfach gucken, dass man jedes Spiel 120% gibt, dass man geschlossen auftritt, dass man sich nie hängen lässt und jedes Spiel angeht, als wäre es eigentlich das Letzte. Das ist, glaube ich, so dieses Typische, was man jetzt machen muss. Und das will ich halt auf dem Eis sehen. Also das muss definitiv dann auch da sein, wo man einfach merkt, dieser Wille, dieser Kampf, der ist da, dass da nichts hergeschenkt wird. Dass man einfach auch als Fan ein gutes Gefühl hat, selbst vielleicht nach einer Niederlage, wo man weiß, nee, es stimmt, das, was die abgeliefert haben, es war ein sehr gutes Spiel, die haben gekämpft und muss man einfach gucken. Ich bin ganz, ganz gespannt. Ich denke, nächste Woche können wir ja trotzdem uns vielleicht für einen Podcast verabreden, mal gucken, wie wir da reden.
Sollten wir auf jeden Fall machen, müssen wir auf jeden Fall machen.
Wenn ich ans Wochenende denke, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen nervös, war ich lange nicht mehr.
Ach so, echt krass, ja. Bist du nervös?
Ja, schon.
Okay.
Muss man.
Also ich bin noch irgendwie entspannt, keine Ahnung.
Ja, na, weil am Ende im Worst Case, sag ich mal, spielt man vielleicht als erstes auch gegen Kaufbeuren. Und das ist natürlich dann so ein Gegner, wo man sagt, den willst du vielleicht jetzt aktuell aus dem Weg gehen.
Genau.
Aber darüber brauchen wir nicht reden. Aktuell sind wir Zehnter, wir haben 4 Punkte Vorsprung, 25 Tore Vorsprung, was auch ganz wichtig ist. Und ja, ich hoffe einfach, die Jungs hauen alles rein, aber ich denke, man hat gemerkt, jetzt auch am Sonntag, die wissen, um was es geht.
Definitiv. Und ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und habe mal noch so geschaut, wie viele Punkte man denn so die letzten Jahre gebraucht hat, um in die Pre-Playoffs zu kommen, also um Platz 10 zu erreichen. Das war letztes Jahr 69, da sind wir noch 8 Punkte entfernt. Das Jahr zuvor, 22, 23, war es Freiburg, die hatten dann 74. Aber da davor war es mit Regensburg und Landshut zwei Mannschaften, die mit jeweils 68 Punkten den Platz 10 erreicht haben. 2021 hat man die Corona-Saison, da waren es nur 60 Punkte, aber die haben wir auch abgebrochen nach 50 Spielen. Also da fehlen 2 Spieltage. Also wenn man jetzt wirklich mal die letzten 4 Saisons nimmt, dann haben in der Regel 68, 69 Punkte gereicht für Platz 10. Das wären jetzt in unserem Fall noch eben diese 6, 7, 8 Punkte, die du vielleicht holen solltest, um das wirklich auf safe zu schaffen. Und ja, die musst du jetzt so irgendwo herholen. Was stimmt mich positiv? Wir haben immer noch das drittbeste Powerplay der Liga.
Und das ja jetzt auch zuletzt deutlich unter Beweis gestellt.
Was wir wirklich unter Beweis gestellt haben, genau. Wir sind weiterhin, das hast du vorhin auch schon mal angesprochen, sehr diszipliniert. Also wir sind immer noch das fairste Team der Liga. Gegen uns spielst du ganz, ganz selten Überzahl. Wenn wir aber in Unterzahl sind, haben wir momentan da noch ein kleines Problem. Mit 76% ist das Unterzahlspiel von uns ausbaufähig. Wir kreieren immer noch mit die wenigsten Torschüsse. Also wir sind die Mannschaft, die die zweitwenigsten Torschüsse haben. Und vor allem ist mir aufgefallen, was mir noch negativ aufgefallen ist, ist, dass uns wirklich so die letzte Konsequenz halt fehlt. Dass wir halt öfters noch den letzten Pass irgendwo suchen, anstatt halt wirklich einfach mal zu schießen. Ich denke, wenn wir jetzt wirklich wieder anfangen, mehr Torschüsse aufs Tor zu kriegen, auf die Rebounds gehen, wirklich den zweiten Kontakt halt suchen nach dem Torschuss, dann kann das was werden. Und ansonsten, ja, wie gesagt, versuchen, unser Überzahlspiel aufzuziehen. Wir sind aber auch die Mannschaft, die mit Abstand am wenigsten Überzahlspiele zugesprochen kriegen. Das ist mir auch aufgefallen. Also wir haben, ich glaube, 129 Überzahlsituationen in der Saison gehabt. Das sind mit Abstand die wenigsten.
Ne, die Diskussion hat man ja schon mal gehabt.
Aber die hat man, wollte gerade sagen, genau, die hat man halt auch schon mal gehabt. Also von daher, ja, was würdest du jetzt sagen? Was muss jetzt die Marschrichtung sein?
Ja, die Marschroute für die kommenden Spiele, wie ich schon gesagt habe, ist einfach Zusammenhalt, diesen Playoff-Charakter annehmen, sprich jedes Spiel könnte das letzte sein, nie aufzustecken, egal wie es steht, konsequent zu spielen, das heißt nicht nur mit der Scheibe, sondern auch ohne Scheibe, Checks zu Ende fahren, körperlich präsent zu sein, gerade gegen die Gegner, die hinter einem sind, da muss man einfach zeigen, wer der Herr im Ring ist, und das, wenn es geht, natürlich auch ohne Strafe. Und ja, der Rest ergibt sich hoffentlich von alleine und die Jungs belohnen sich hoffentlich von alleine. Ich kann mir natürlich wünschen, dass wir jedes Spiel gerne wieder 4, 5, 6 Tore schießen. Ob es realistisch ist, erstmal zweitens. Meiner Meinung nach kommen wir einfach über die mannschaftliche Geschlossenheit am besten dieses Jahr. Und das fängt halt hinten an und endet dann vorne. Und ja, ich hoffe einfach, dass die Jungs es schaffen, sich nach diesem Wochenende schon etwas zu belohnen, um es dann in der kommenden Woche dann vergolden zu können. Weil trotz allem, man darf es nicht vergessen, so schwer jetzt am Ende auch die Zeit war, wir standen lange auf Platz 6, wir haben lange oben mitgespielt, wir haben es verpasst, dort unsere 6 Punkte oder 4 oder 5 Punkte Wochenende zu machen, wo viele Chancen waren. Das hat auch sicherlich alles seine Gründe und ja, auch damals haben uns schon am Ende ein, zwei Stürmer gefehlt oder Ausländer gefehlt, die vielleicht für eine Entscheidung sorgen. Das konnte man damals noch etwas besser, ja, übertünchen. Dann mit den ganzen Verletzungen lief es halt in die andere Richtung. Jetzt sind aber halt, ja, 48 Spieltage gestrichen. Jetzt gibt es 4 Spieltage und jetzt muss man einfach gucken, dass wir aus den letzten 4 Spielen als hoffentlich beste Mannschaft vom Eis gehen. Die Pre-Playoffs einfach mitnehmen und annehmen, wie sie sind. Gar nicht weiter drüber reden, träumen oder ähnliches, sondern einfach dieses Thema Klassenerhalt so zeitig wie es geht abzuschließen und ja, dann einfach auch zu sagen, wir haben es wieder geschafft, ein Jahr DL2 zu überleben, ein weiteres Jahr DL2 Eishockey zu spielen und das nach diesen ganzen bescheidenen Voraussetzungen, die man durch den Sommer, Frühjahr hatte und ja, hoffentlich dann mit einem besseren Blick weiterschauen kann. Aber über die großen Aussagen in der Glaskugel, da haben wir noch eine Woche Zeit, da können wir nächste Woche drüber reden, wie es vielleicht dann schon ausschaut. Zunächst erstmal für dieses Wochenende würde ich mir wünschen, dass wir zumindest 3 Punkte holen.
Also 3 Punkte wären dein Tipp. Hätte nämlich jetzt die Frage eher an dich gestellt, was du sozusagen denkst, wie viele Punkte wir am Wochenende mitnehmen. Also du sagst 3. Ach, ich hab auch gerade ein bisschen überlegt, ich hätte ein bisschen Angst mit 3 Punkten, weil das würde ja heißen, dass wir ja entweder gegen Ravensburg gewinnen und dann gegen Weiden verlieren oder wir gegen Ravensburg verlieren und dann den Druck haben, gegen Weiden gewinnen zu müssen. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich hoffe auf 4 bis 5 Punkte, dass wir halt zumindest wirklich gegen, ja, gegen Ravensburg schon was mitnehmen und dann natürlich, ja, vielleicht wirklich schon den Sack dann zu Hause gegen Weiden drauf machen.
Ich nehme jeden Punkt gerne
zumachen.
mit.
Zumachen.
Ich nehme jeden Punkt gerne mit, der kommt. Aber wie gesagt, müssen halt gucken am Ende, dass wir uns ja, in der Erwartungshaltung auch für Freitag oder ähnliches nicht so hochhängen. Also es bringt auch nichts, wenn wir jetzt Freitag verlieren und selbst wenn es ein 5-0 blöd gesagt ist, jetzt dann wieder irgendjemand zu zerreißen. Es gibt dann immer noch 3 weitere Spiele, die gespielt werden müssen. Und deswegen, jedes Spiel muss einzeln betrachtet werden. Jedes Spiel muss von uns einfach volle Unterstützung erfahren, auch von der Seite der Fans. Das heißt, am Ende wie gegen Landshut, man hat es auch gemerkt mit den Zuschauern, die haben ganz genau gewusst, wie wichtig dieses Spiel ist. Die waren von Anfang an alle super heiß im Stadion. Es war eine richtig gute Stimmung gewesen im ersten Drittel. Und da müssen wir einfach ansetzen. Und wenn da Weiden kommt, dann muss es einfach von Minute 1 an knackig sein. Da muss es scheppern, da muss jeder wissen, worum es geht. Und nicht halt dastehen und sich aufregen, weil vielleicht wieder irgendein Fehlpass gespielt wird, sondern am Ende zählt das Ergebnis. Und wenn das ein 1-0 nach 60 Minuten für uns ist, dann ist es halt so. Das muss nicht schön sein, sondern es muss halt einfach, muss nicht schmecken, muss wirken, sagt der Markus Rühl. Von daher, es muss halt einfach am Ende auf der Tabelle oder in der Tabelle sich widerspiegeln.
Das sehe ich ganz genauso. Und deswegen hoffe ich, dass wir uns Selbstvertrauen holen und schon in Ravensburg was mitnehmen, weil wenn du jetzt wieder dieses Hoch und Runter hast, du gewinnst ein Spiel, dann verlierst du auch direkt das nächste wieder. Das hat mir jetzt oft genug gehabt und ich hoffe einfach, dass wir uns jetzt wirklich mal mit 2 Siegen hintereinander auch das wirkliche Selbstvertrauen einfach mal holen. Und deswegen hoffe ich wirklich auf mindestens 4, wenn nicht sogar 5 Punkte am Wochenende. Und ja, Norman, da würde ich sagen, beenden wir auch den Podcast, machen wir es kurz und schmerzlos.
Hoffen wir, dass wir, dass wir uns mit guten Nachrichten nächste Woche wieder melden.
Das ist das Wort zum Sonntag und in dem Sinne, ach nee, Wort zum Mittwochabend. So, ich denke, deine Frau kommt auch gleich nach Hause.
Die ist gerade reingeschneit, genau in dem Moment.
Siehst du, meine wird dann auch gleich eintrudeln. Also es ist 10:30, komm,
ja.
Lass uns die Nummer beenden. Tschüss und ciao.
Aus Grimme, ciao. Tschüss.
Tschüss.